Alper, gerade ist doch WM. Du als alte Fußballfan, wie oft kriegst du das eigentlich auf der Straße so gefragt? Bist du in Stimmung? Hast du die Vuvuzelas schon rausgeholt?
Boah, ich krieg so ungefähr einmal die Stunde so einen WDR-Reporter hier in Köln, nämlich der mir dann ein Mikrofon vor die Kamera hält. Ja, heute Abend Deutschland gegen Ecuador. Wie läuft's? Wie sieht's aus? Oder was auch immer. Ich guck eigentlich jede WM, aber die FIFA kann einem das ganz schön madig machen. Mhm. Ganz schön madig. Vor allem auch, dass die halt in den USA stattfindet und Kanada und Mexiko, auch die Uhrzeiten sind einfach räudig und dann steht man morgens auf, ach ja, drei Spiele haben stattgefunden. Es gab wirklich Jahre, da habe ich jedes oder fast jedes Spiel gesehen. Das ist diesmal nicht der Fall.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich bin ja gar keine Fußballperson. Ich kriege das auch nur peripher mit. Also Leute in meinem Umkreis haben so diese Tipp-App, wo man dann so jedes Spiel bewerten kann und das wird dann irgendwie auch bei der Arbeit gemacht und dann am Ende wird irgendwie ein Trikot versteigert oder sowas.
Boah, da muss ich dir auch was erzählen. Ich glaube, wir wollten da gar nicht so tief ins WM-Thema reingehen, weil wir auch ein Film-Podcast sind. Aber ich bin befreundet mit einem Kioskbesitzer bei mir um die Ecke, der hat mich gefragt, ob ich in deren Kickrunde mit rein möchte. Und ich habe so gesagt, ja, warum nicht? Habe mich da angemeldet, bin in deren WhatsApp-Gruppe reingeworfen worden und habe dann so einfach auch direkt in der Vorrunde alle meine Tipps abgegeben. Ja, Argentinien gegen Iran wird natürlich so und so ausgehen. Und dann haben die darüber gesprochen, ja, wie viel Einsatz machen wir? Und ich so, ach krass, es geht um Einsatz, ja okay, weiß nicht, Fünfer, Zehner oder so? Ja. Ne? Die so, und dann hat er so irgendwas, ja wie wär's denn so mit 200 Euro?
What?
So, what?
Pro Person.
Pro Person.
Boah, das ist ja reich, so, Alter, dann musst du ernst nehmen, ja, das ist jetzt deine Chance.
Aber so hoch sind wir nicht gegangen. Ja. Aber trotzdem, es wurde ein Betrag in der Mitte, ich werde jetzt nicht droppen, wie viel. Aber es war echt so, ich war kurz darüber, um nachzudenken, ja vielleicht habe ich mir diese 2 Stunden Arbeit mit den Tipps doch umsonst gemacht und ich gehe jetzt raus aus dieser Gruppe, das ist mir zu viel.
Checke.
Jetzt bin ich da drin.
Ich finde immer gut, wenn es einen Gegenstand gibt, weil also Geld treibt mich nicht so an wie zum Beispiel eine Handvoll Donuts oder so. Oder ein Trikot, finde ich schon cool. Es gibt ja auch Spezi-Trikots, also von anderen Sachen. Ne? Deswegen muss es jetzt nicht unbedingt ein Deutschland-Trikot sein. So wäre ich dann. Ich wäre so vielleicht ein Trikot von den Targaryens oder so.
Geil. Oder so ein Gondor-Trikot.
Ein Gondor-Trikot. Ja. Apropos Gondor, es gibt eine neue News, hast du schon mitbekommen?
Dir diese Überleitung auf dem Präsentierteller doch serviert.
Und also, ich esse diesen Teller auf.
Nice.
Es gibt ja noch einen neuen Herr-der-Ringe-Film in den Startlöchern. Ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber der kommt ja dieses Jahr noch raus.
Der kommt dieses Jahr noch raus?
Das ist falsch. Ich war so, du hast mir eine gute Überleitung und dann habe ich direkt verkackt.
Also das hätte mich jetzt überrascht, wenn er dieses Jahr noch
gekommen hätte. Dezember im Kopf, nicht Dezember 26, sondern 27.
Ja, ja.
Also Dezember nächstes Jahr.
Okay, klär mich auf. Ist das The Hunt for Gollum?
Das ist The Hunt for Gollum.
Weil, also Peter Jackson hat das ja so erklärt, dass, die haben ganz viele Ideen und wollen das alles umsetzen. Und ich war erstmal so, boah, brauchen wir das? Und vor allem Andy Serkis macht den ja auch selbst, den Film. Und das hat sich alles geändert, als ich bei einem Panel-Talk von Peter Jackson persönlich zu Gast war. Und so, wie er das erklärt hat, hat es sehr viel Sinn ergeben. Ich meine, in diesem Talk hat Peter Jackson auch so ein paar sehr, sehr zum Fremdschämen angelegte Aussagen über KI geäußert, die wirklich also mich so ein bisschen schockiert haben, so von wegen KI ist nur ein Werkzeug und es hängt immer noch an der Person, die den Prompt eingibt und all sowas.
We lost a baddie. Ja, das ist immer so dieses, da fallen sie wie die Fliegen. Ne? Die ganzen Regisseure und Regisseurinnen, die sich mit KI verbrüdern.
Ja, da waren so ein paar, meiner Meinung nach, ein paar sehr uninformierte Takes dabei. Nichtsdestotrotz, darum soll es nicht gehen, aber wie er begründet hat, dass Andy Serkis als einziger wirklich in der Psyche von Gollum drinsteckt und es niemanden auf dem Planeten gibt, der sich so tief in diese Figur hineingearbeitet hat, hat das wiederum auch Sinn ergeben, dass dann Andy Serkis selbst, der Schauspieler von Gollum, auch diesen Gollum-Film macht.
Ja.
Worum geht's da?
Also es spielt ja in der Mitte so ein bisschen in den Anfangsjahren von Die Gefährten und es geht halt um Gollums Reise. Da gibt es zum Beispiel auch einen Fanfilm und sozusagen wie er nochmal zu den Ringen gelangt ist, beziehungsweise wie Gandalf den dann so für die Gefährten ihm weggesnackt hat.
Aber also spielt das zu der Zeit von der Hobbit? Oder?
Nee, das spielt
von,
so
schon von
Die Gefährten. Die Gefährten. Da gibt es ja diesen Abstand eigentlich, den man jetzt im Film nicht so richtig mitkriegt.
Ja.
Also von dem ersten Mal, wo Gandalf und Frodo aufeinandertreffen und wo dann der Ring an Frodo gelangt.
Okay.
Gibt es eigentlich noch mal so ein paar Jährchen in den Büchern. Und das erzählt jetzt nämlich dieser Film. Ja, beziehungsweise die Handlung steht ja noch nicht ganz fest. Also Also es kann auch sein, dass Teile davor spielen werden. Mhm. Also, ne, die,
also nach der Hobbit quasi.
Genau, nach der Hobbit, dazwischen zwischen der Hobbit und die Gefährten. Wir wissen es noch nicht genau. Aber es wird auf jeden Fall um diese Reise gehen von Aragorn.
Auf der Suche nach Gollum.
Ja.
Ja, spannend. Deswegen wurde Aragorn auch neu gecastet.
Und ein paar Rollen wurden nicht neu gecastet. Mhm. Unter anderem Ian McKellen und Gandalf, ja. Frodo. Mhm. Genau, der Elijah Wood ist nämlich auch wieder mit am Start. Und es gibt nämlich jetzt eine News von einer Figur, die auch gecastet wurde. Und der Name dieser Figur heißt Seren. Das ist eine Original Figur jetzt für diesen Film, also eine Elbin.
Okay.
Und diese News hat mich sehr positiv gestimmt, weil, halte ich fest, es ist niemand anderes als Anya Taylor-Joy, die endlich eine Elbin spielt. Ich bin wirklich, seit Jahren drücke ich die Daumen dafür, dass dieses Gesicht mal in Form von langen Elbenohren präsentiert wird.
Die ist auf jeden Fall auf Platz 2 der am elbigsten aussehenden Menschen auf der Welt.
Und Platz 1 ist Lee Pace.
Lee Pace, okay, dann ist sie aber Platz 3, weil ich hätte Orlando Bloom noch irgendwo nach vorne gebracht. Ja. Ich finde, Orlando Bloom ist auch sehr elbig.
Findest du? Ich finde eigentlich, Orlando Bloom ist gar nicht so elbig, aber er ist perfekt als Legolas.
Vielleicht sage ich das auch nur, weil er für mich so der Prototyp Elb geworden ist.
Verstehe ich.
Ja,
ja, ich glaube, auch wenn du deine Augenbrauen bleachst, dann kann jeder ein Elb sein.
Findest du, man muss blond sein, um so Certified Elb zu sein?
Nein, definitiv nicht. Also, ja. Es gibt ja auch, zum Beispiel Rings of Power hat ja auch eine Vielzahl von Elben dargestellt. Es gibt ja auch sowas wie Waldelben und so.
Das stimmt.
Die auch Tolkien, also da kann man sich jetzt drüber streiten, ne? Geht mir jetzt nicht auf die Barrikaden, aber ich würde argumentieren, dass man in den Büchern das auch rauslesen kann, dass es jetzt nicht nur blonde Elben gibt. Also literally, es gibt auch schwarzhaarige Elben. Ja.
Würdest du sagen, dass Lennart der elbigste von uns fünf ist?
Nee, würde ich nicht sagen.
Wer denn? Du selbst?
Nee, auch nicht. Das wäre narzisstisch. Ich weiß nicht. Vielleicht Jonas?
Ich hätte Lenny gesagt.
Echt?
Ja.
Okay.
Vor allem Lenny sollte eigentlich hier zwischen uns sitzen heute und hat sich heute Morgen krank gemeldet.
Man spürt diese Lücke, vor allem bei unserem heutigen Thema, weil...
Ja, oh ja, stimmt.
Wir reden über Liminal Space... Anlässlich von Obsession, der startet diese Woche. Ihr habt ja letzte Woche im Podcast schon ein bisschen drüber gequatscht, aber heute soll es nochmal um unsere Liminal Space Tipps gehen, die wir euch geben können. Das heißt, wir haben so eine Reihe an Filmen und Serien im Gepäck und auch ein paar Games, die wir empfehlen können.
Die diese Stimmung haben, genau.
Diese
und vor allem,
Stimmung.
Bevor jetzt irgendwie so Leute sagen, oh, weil das war auch in der Kritik von Lenny drin, da macht sich Jonas lustig. Ich will nie wieder dieses Wort Liminal Spaces hören. Aber wir haben also das wirklich mal als Anlass genommen, so ein paar Filme hier mitzubringen, die wirklich älter und neuer sind und wirklich, glaube ich, noch nie so in einer Auflistung irgendwie gemeinsam stattgefunden haben.
Ja, das wird ganz cool. Außerdem geht es auch noch um die Starts der Woche. Da haben wir nämlich einen Film, der einen Helden, einen bekannten Helden mal ganz anders zeigt, einen Action-Streifen und eine Doku, die einen relativ bekannten Rapper im neuen Licht erscheinen lässt.
Ja.
Deswegen wird cool, schaltet ein. Es wird leer.
Bleibt einfach dran.
Ja.
Du hörst einen Podcast von Funk und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Ja, es wird leer. Die Leere im Kopf, die äußert sich auch in den sogenannten Backrooms. Denn diese Woche startet der Film ja endlich in den deutschen Kinos. Und ich kann es sagen, ich glaube, dieser Hype um Backrooms ist in Deutschland noch nicht so hundertprozentig da. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall eine sehr amerikanische Geschichte. Aber wir sind ziemlich große Fans von Backrooms. Also ich habe mittlerweile, das war jetzt nämlich der Unterschied zur letzten Woche, ich habe Backrooms mittlerweile gesehen. Und ich meine, der Regisseur Ken Parsons, der übrigens erst 20 Jahre alt ist. Wusstest du, dass der 20-jährige Ken Parsons, ich will jetzt diesen Meme nicht zu Tode reiten.
Ey, wirklich, es ist unfassbar, wie oft ich dieses Meme jetzt schon gesehen habe.
Ja.
Also ich finde es auch extrem lustig, weil es ist ja immer so, dass irgendwie der Feuilleton sich auf irgendwas stürzt und das dann durchnudelt. Und wirklich ganz Hollywood ist schockiert, dass ein 20-Jähriger die kreativen Ausmaße aufbringen kann für so einen Film.
Ja.
Ja.
Also das ist wirklich ein, ich finde das aber auch irgendwie lustig.
Ja, ich finde es extrem funny. Also ich finde, ich habe auch jetzt so ein Meme gesehen, so von wegen, wenn mich jemand fragt, welches Jahr wir haben, dann so Kane Parsons und Curry Barker. Obsession.
Das Jahr, in dem Kane Parsons 20 war. Ja. Der jüngste 20-Jährige der Welt, Kane Parsons, hat nämlich diesen Film gemacht und ich muss sogar sagen, ich meine, Lenny ist wirklich ein Backrooms-Fanboy par excellence. Also die Backrooms sind ja, das ist, muss man erklären, das ist eigentlich hat sich das auf irgendwann hat sich das auf 4chan überlegt. Ja, es gibt immer sehr lustige Sachen, die auf 4chan entstehen. Ich als alter 4chan Junkie, das war nämlich meine Jugendzeit, muss ich ehrlich zugeben. Und dort hat jemand ein creepy, also einen Post gemacht über das Besondere an so Backrooms und Liminal Spaces ist, das sind immer Räume, in denen sonst immer ganz viele Menschen sind, die irgendwie durchlebt sind. Also Hotellobbys, Flughäfen, Bahnhöfe, Schwimmbäder und so weiter und so fort, wo eigentlich immer viele auch unterschiedliche Menschen unterwegs sind, die dann aber plötzlich menschenleer sind. Und das wird dann gerne dann auch noch so aufgeladen mit Inhalt aller, oh, das ist ein Grenzort zwischen Tod und Leben, zwischen den Dimensionen und so weiter und so fort. Und der 16-jährige Kane Parsons hat das zum Anlass genommen, sich kreativ auf seinem YouTube-Kanal auszuleben und eine Geschichte um die Backrooms herum zu schreiben. Und ich habe gestern auch viele Folgen gesehen und muss sagen, es ist wirklich unfassbar beeindruckend, was für eine Stimmung er da generiert. Und das halt gratis auf YouTube und diese Geschichte da erzählt, das ist so unfassbar spannend und geil gemacht. Und vor allem, er hat das ja irgendwie als 16-Jähriger in Blender gemacht, in so einem 3D-Animationstool. Und das checkt man gar nicht. Mhm. Also ich hätte sagen können, das ist ein Set.
Ja.
Und es ist halt so Found-Footage-Horror und er schafft einfach, ohne auf irgendwelche Jumpscares zu setzen, einfach so eine Stimmung zu generieren, die wahnsinnig gruselig, aber auch irgendwie schräg ist.
Ja.
So würde ich es umschreiben.
Du hast du schon
Sorry,
super gemacht.
Komplett den Monolog gehalten.
Nein, alles gut. Ich finde, das hast du perfekt beschrieben. Ich finde auch, dass Liminal Space Art, wie man das ja auch nennen kann, sehr so eerie ist und auch unheimlich. Und ich liebe dieses Gefühl, was das erzeugt. Und ich mag, dass das so ein Internetphänomen ist, was jetzt auch so ein bisschen diese Bubble verlässt. Und das durch Kane Parsons. Und ich finde auch, dass, wenn man diese Kurzfilme sich anschaut, man sehr schnell checkt, wieso A24 war. Wir stecken in diesen jungen Mann Geld. Und das sollte auf Spielfilmlänge mal ausformuliert werden. Und genau, ich finde nämlich auch, dass diese Origins das Phänomen schon perfekt beschreiben, weil das ist dann so eine nischige Kultur, die sich da auf 4chan entwickelt hat.
Ja.
Und viele Leute waren dann von diesem bestimmten Gefühl fasziniert. Und ich glaube, das gibt's ja auch schon länger, dass man sich so diese menschenleeren Räume vorstellt und dann plötzlich so irgendwas nicht stimmt, weil da dann einfach was fehlt.
Ja.
Und diese Funktion hat dieses Horrorgenre so geprägt. Und genau, Backrooms ist so der Prototyp dessen. Also einfach
Absolut.
Eine Lore, die sich darum entwickelt hat, von Kane Parsons, die dann mehrere Ebenen hat, also von einem Hotelflur, genau,
bis Level 3000 und sowas, ja.
Genau, so zu so einfach so hier Toiletten, die dann zum Beispiel ewig lang gehen und wo man sich drin verlieren kann.
Ja, und das Schöne ist, es hat halt auch sowas, obwohl es natürlich so ein ganz moderner, urbaner, so ein Urban Myth ist, ne, der im Internet stattfindet, ist es ja trotzdem auch irgendwie was so Urmythologisches, ne, mit den Labyrinthen und so weiter. Also es hat sowas Universelles, sowas Zeitloses und ich fand den Film auch wirklich toll. Es ist eine ganz einzigartige Kinoerfahrung. Ich meine, der Film hat seine Schwächen.
Mhm.
Und das kommt auch so ein bisschen daher, dass Kane Parsons nicht das Drehbuch selber schreiben durfte. Also das Vertrauen reichte dann doch auch nicht so weit, auch wenn A24 der Film irgendwie 11 Millionen wert war. Und Kane Parsons ist wohl selber nicht so hundertprozentig happy mit dem Drehbuch. Und es geht halt, hier wird halt so eine Geschichte um einen erfolglosen Möbelverkäufer und seine Psychotherapeutin herum geschrieben, die halt gemeinsam, nicht gemeinsam, aber erst findet er in seinem Möbelladen im Hinterzimmer so den Zugang zu den Backrooms und verschwindet dann darin quasi. Beziehungsweise engagiert dann den Freund einer Mitarbeiterin, einer Angestellten, die der mit einer Kamera dann mitkommt und quasi filmt. Also es ist auch Found-Footage-Horror und das liebe ich eh.
Ja,
ne?
Ja, same.
Wenn die Kamera selbst Teil der Handlung ist.
Genau,
ja.
Das waren auch die stärksten Momente im Film,
ja,
fand ich.
Definitiv.
Also wo es irgendwie um diese Found-Footage-Ästhetik ging. Und ich finde auch, die Schwächen des Films beziehen sich wirklich auf Drehbuchaspekte, also wie zum Beispiel die Figuren und auch einzelne Szenen, wo es dann nur um Figurendynamiken ging, die, finde ich, von der Prioritätenliste eigentlich hätten unter der Atmosphäre und den Backrooms an sich einfach und diese Leere auszuhalten stehen müssen. Und dadurch, dass das nicht gemacht wurde, hatte man dann irgendwann das Gefühl, okay, jetzt geht es hier gerade um was ganz anderes, was nicht so gut funktioniert, wie einfach nur in den Backrooms zu sein.
Pass auf, ich stimme zu. Nichtsdestotrotz, ich bin da auch rausgegangen und habe mir gedacht, boah, ey, ich will, das ist wirklich mal so eine Reihe. Ich meine, es gibt genug Horrorreihen, die irgendwie 13 Teile haben, wo ich sage, ihr hättet das nach 6 Teilen irgendwie begraben können, das Ding, und versucht es immer wieder irgendwie aufleben zu lassen. Hier, ich habe wirklich Bock auf einen zweiten Teil und einen dritten Teil, den hoffentlich dann Kane Parsons wieder selber macht und einfach um zu gucken, wo geht's hin, was sind die Backrooms und was bedeutet das?
Ja, Dito, ich bin rausgegangen und war so, boah, ich habe noch mal richtig Lust, mich reinzufuchsen in die Lore. Ich hatte das natürlich schon vorher mitbekommen, irgendwie das Phänomen, aber einfach noch mal sich die Kurzfilme zu geben, habe ich auch direkt danach noch mal gemacht, weil ich war so, ganz ehrlich, da zurückzugehen und diese rohe Fassung von ihm, diese Vision sich noch mal zu geben und gleichzeitig auch zu sagen, hey, richtig geil, dass A24 da Geld für machen, also Geld für machen und in die Hand nimmt.
Und dass das Ding so erfolgreich ist. Der Film steht bei wie viel? 260 Millionen US-Dollar oder sowas Einnahmen aktuell? Irgendwie
ja, viele reden ja jetzt auch von so einer Horrorrevolution, dass man ein bisschen den Studios zeigt, was wir eigentlich sehen wollen, und zwar Original-Material und jetzt nicht genau den fünften Scream-Film. Aber falls das jetzt ein Backrooms-Franchise wird, nimm mein Geld.
Also, auf jeden Fall. Ja. Ich hätte auch Bock drauf. Und das Schöne ist ja eigentlich, dass diese Stimmung, also es gibt ja nicht nur Backrooms, sondern es gibt ja auch, wenn man zurück in die Filmgeschichte blickt, ganz viele Filme, die einfach dieses Gefühl dieser Liminal Spaces irgendwie auch nach vorne trägt. Und ich glaube, wir können einige Filmtipps abgeben. Natürlich gibt es ganz bekannte Sachen. Also ich glaube, dass man schon so ein Shining von Stanley Kubrick als Film nehmen kann, der mit Liminal Spaces arbeitet. Mhm. Es ist ja auch, der Film spielt ja im Winter und dreht sich um Jack Torrance, einen Typen, der mit seiner Familie in dieses Overlook-Hotel zieht, weil dort, das Hotel macht zu und er soll sich dann im Winter drum kümmern. Und dadurch entsteht ja schon so eine gewisse Leere, wieder ein Ort, in dem sonst immer ganz viele verschiedene Menschen sind, nämlich ein Hotel. Und es geht jetzt allerdings um drei Menschen, die jetzt da drin sind. Und Jack Torrance driftet ja auch ab in den Wahnsinn. Jetzt ist das Ganze natürlich auch im Buch metaphorisch aufgeladen, weil für Stephen King irgendwie das Hotel selbst auch ein bisschen seine Alkoholsucht oder allgemein Drogensucht darstellt. Das ist übrigens auch, das erzähle ich immer wieder, der Hauptgrund, warum Stephen King selbst diese Verfilmung nicht mag. Mhm. Weil bei ihm ist es ganz wichtig, dass das Hotel ihn krank und wahnsinnig macht. Also das Hotel macht Jack Torrance verrückt, weil das Hotel halt irgendwie düstere Mächte hat. Und bei Stanley Kubrick ist das so ein bisschen anders. Da hat Jack Torrance selbst von allein schon die, also bevor er überhaupt in dieses Hotel tritt. Das ist so, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt, warum Stephen King diese Verfilmung nicht so mag.
Und ich persönlich schätze das bei Stanley Kubrick gerade, weil es dann eher so der menschliche Fehler ist, der dann halt hervorgehoben wird in so einem übernatürlichen Setting.
Und gleichzeitig ist Shining, finde ich, auch so eine ultra interessante filmethische Diskussion dahinter, weil Shelley Duvall, die Frau von Jack Torrance, also die Schauspielerin, die Frau spielt, ist phänomenal in diesem Film. Also eine unglaubliche Scream-Queen mit einer unglaublichen Leistung, aber auch jede Szene mit dem Sohn ist so unglaublich berührend. Also sie ist so großartig in dem Film. Wenn man allerdings hinter die Kulissen blickt, dann weiß man, dass Stanley Kubrick wirklich über Leichen gegangen ist und sie wirklich psychisch terrorisiert hat, um diese Leistung irgendwie aus ihr rauszukitzeln, die auch wirklich mit einem echten Trauma aus diesem Dreh rausgegangen ist, was halt auch so einen ganz bitteren Nachgeschmack
hat. Ja, total. Ich finde, das ist so unfassbar verwerflich. Also wenn man sich da wirklich einzelne Clips anschaut, dann läuft es einem kalt den Rücken runter. Mhm. Auch aus heutiger Perspektive, finde ich, muss man das verurteilen. Und gleichzeitig ist daraus so ein extremes Kunstwerk und beeindruckendes Kunstwerk entstanden. Und Shelley Duvall hat ja auch in einigen Interviews dann auch sehr viel dann Kubrick im Schutz genommen. Aber ich finde, das muss man auch immer gucken, wie man das bewertet, weil, wie gesagt, man kann sich ja seine eigene Meinung bilden über dieses Szenario. Nichtsdestotrotz, ich liebe Shining. Ich finde, das ist echt einer der beeindruckendsten Horrorfilme, gerade wegen diesem Liminal Space-Thema. Und ich finde das so spannend, dass dieses Wort jetzt erst so richtig in unserem Vokabular so richtig sich verfestigt durch Backrooms. Ja, also nichtsdestotrotz, ich liebe Shining. Und ich finde auch, dass das so spannend ist, dass diese Liminal Space-Atmosphäre da schon da war, obwohl das jetzt erst der Begriff so richtig in unserem Vokabular Vokabular angekommen ist. Und ja, nicht nur bei The Shining, sondern auch bei David Lynch-Filmen, das sagt man ja auch häufig.
100%.
Sowas wie Twin Peaks, also auch die Serie.
Oder diese, Blue Velvet, voll.
Ja, ja, diese Leere transportiert und auch diese Kamera, sorry heute, mein Englisch, diese Kameraeinstellungen von so diesen weiten Shots, wo halt nur ein, zwei Personen im Zentrum unterwegs sind und man die Leere förmlich spürt an den Seiten.
Für mich sind Liminal Spaces, also Liminal ist übrigens, ich habe das gerade auch nochmal nachgesehen, das steht ja für irgendwie eine Schwelle, für eine Grenzerfahrung. Ich finde, die Musik spielt auch immer eine ganz große Rolle. Und ich fand das auch bei dem Film Backrooms und auch in den Kurzfilmen von Backrooms so unglaublich gut gemacht, weil die so eine sphärische, so eine Atmosphäre schaffen, die einen wirklich in eine andere Welt transportiert. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Mich erinnert das auch daran, uralt. Aber der Final Fantasy Anime, der ist auch so Liminal Spaces behaftet. Das ist eine wirklich tolle Anime-Serie, wie ich finde, aber auch teilweise extrem verstörend und sehr eigen. Aber das muss ja auch ein Fantasy-Anime sein. Hat aber jetzt halt auch schon, ich glaube, 20 oder 30 Jahre auf dem Buckel. Also auch schon älter.
Ja, ja, ich habe auch mal so ein Interview gesehen mit so einer Wissenschaftlerin, die sich damit auch schon seit den 80ern, 70ern beschäftigt und auch schon mal so ein Buch über Liminal Space Art geschrieben hat.
Geil.
Und sowas wird dann halt jetzt nach vorne gekehrt. So ein bisschen, aber erst, genau, wenn viele Leute Bock kriegen. Ich sehe das auch, dieses Gefühl von, hier stimmt irgendwas nicht und es ist so leer und trostlos, auch in manchen Produktionen, die überhaupt nichts mit Liminal Space hat eigentlich zu tun haben. Also ich weiß jetzt vielleicht Hot Take, aber der Ligusterweg in Harry Potter ist sehr Liminal Spacig, weil darin geht es ja auch um so eine Copy-Paste-Vorstadt, die gleich aussieht.
Achso, das ist der Ligusterweg. Okay.
Genau,
ja, ja.
Die, ne, so 100%. Ein englischer Vorort und dann da merken wir auch schon, was für Themen in Liminal Space hat auch drinstecken. Also da geht es auch um so eine Entfremdung, also so eine Entfremdung von zum Beispiel so einem klassischen traditionellen Familienleben, so ein diese Einsamkeit, die damit auch einhergeht. Und ein Film, den ich zum Beispiel auch gestern gesehen habe, der sehr viel damit spielt, ist Vivarium.
Du hast ihn gestern gesehen?
Ich habe den gestern gesehen, extra für den Podcast, weil
sehr stark.
Genau, ich mitbekommen habe, dass der immer wieder genannt wird als Liminal Space Projekt.
Ich persönlich habe den auch gesehen, vor einigen Jahren allerdings, ich glaube, auf dem Fantasy-Filmfest. Der ist ja mit Jesse Eisenberg und hier Imogen Poots. Und ich finde, es ist so ein bisschen From, bevor es From gab.
Okay.
Eigentlich ein super starker Film, meiner Meinung nach, mit einer recht verstörenden Handlung. Es geht um ein Paar, das überlegt, in ein Neubaugebiet namens Yonder zu ziehen. Und das wirkt halt eben auch wie so Pleasantville, wie die perfekte Vorstadt, das sind freistehende Häuser, keine Reihenhäuser, aber jedes sieht gleich aus. Die Straßen sind exakt gleich und es ist dieses typische, auf den ersten Blick sieht da alles perfekt aus, aber es gibt Leichen im Keller, so dieses Desperate Housewives-Thema. Und ich glaube, der Film wird oft kritisiert, weil er sich so ein bisschen ins Nichts bewegt. Ich finde den underrated, muss ich ehrlich sein. Also die Sache ist, es geht um dieses Paar, das überlegt, dahin zu ziehen. Und die entscheiden sich, glaube ich, dagegen. Ne? Wie war das?
Sie werden ein bisschen so gekidnappt förmlich von dieser Besichtigung. Also sie werden da so reingeredet, von dem Makler. Und dann nimmt er sie direkt mit in diese Vorstadt. Und sie wissen eigentlich schon von Anfang an, sie werden da jetzt nicht einziehen. Aber dann finden sie keinen Ausweg.
Ja, das Problem ist, dass jedes Mal, wenn sie halt rausfahren wollen aus diesem Neubaugebiet, landen sie wieder darin. Also es ist genau wie bei From. Ja. Wie fandst du denn den Film? Bin mal gespannt.
Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich habe das auch an den Letterboxd-Reviews gemerkt, dass ich da im Mainstream unterwegs bin mit meiner Bewertung. Also ich empfand das genauso, wie du das beschrieben hast, dass der Film voll die spannende Prämisse hat und dann nicht so viel damit macht und eher so in diese ganz skurrile Ecke sich bewegt, anstatt die unterliegende Botschaft davon, also dass man einfach vielleicht diese traditionellen Familienverhältnisse, dass die auch einengend wirken können und dass sie so, so eine Standardisierung haben, wo man nicht vielleicht sich dran anpassen will, also an diesen Konform. Und gerade dieses Paar, das schwebt dann direkt von Anfang an so ein bisschen mit, also dass sie noch keine Kinder haben, dass sie dann vielleicht noch drüber nachdenken und dann wird ihnen das so aufoktroyiert. Und diesen Horror fand ich so ein bisschen unterentwickelt im Film. Also ja. es war dann sehr viel Show und dann habe ich nicht das Gefühl gehabt, es gab am Ende dieses Payoff, was ich dann erwartet hatte.
Ja.
Und das ist so ein typischer Fall von, das Potenzial war da, dass das wirklich ein großartiger Sci-Fi-Thriller wird und dann war es nur so meh.
Ja.
Aber ich sehe total, dass man dann vielleicht auch, wenn ich den paar Jahre jetzt noch im Hinterkopf habe und dann nochmal gucke, dass man den schätzt für die Idee.
So ist es nämlich bei mir. Genauso ist passiert, weil der ist so über die Jahre ein bisschen gereift und ich denke immer wieder daran zurück und es ist so, ich habe wirklich wenige Filme, bei denen ich mir dachte, boah, hier war wirklich das Potenzial dafür, so ein absolutes Meisterwerk, für so ein Jahrhundertwerk und die sind wirklich so dran vorbeigeschlittert und so mit der Grund ist eben, wie sich dann so der letzte Akt entwickelt in der Handlung und das ist so schade, aber gleichzeitig kann ich diesem Film auch so viel abgewinnen und würde den trotzdem immer und immer und immer wieder empfehlen. Wenn ihr jetzt irgendwie mit eurer WG oder so einen Filmabend macht und ihr bringt einen Film mit, dann würde ich sagen, lasst es nicht Vivarium sein.
Nee, vielleicht nicht. Also nee. Eher sowas an so einem Sonntagnachmittag
genau.
alleine oder zu zweit und
genau.
man hat so viel Kapazitäten, mentale, um ja. auch danach ein bisschen zu sitzen im Stillen und über den Film nachzudenken.
Ja.
Also ich empfand das dann doch als so stimulierend, mal so zu überlegen, okay, was könnte dahinter stecken, weil es geht ja auch viel um so Geschlechterrollen und
ja.
Auch wie das sich im Paar entwickelt, also wie
total.
Die unterschiedlich damit umgehen. Und ich finde, ja, ich hätte mir gewünscht, dass da mehr mitgemacht wird, aber trotzdem, Vivarium passt total in diese Liminal Space-Atmosphäre.
Absolut.
Und ist interessant.
Voll. Genauso ein Film, den ihr auf gar keinen Fall in eure WG mitnehmen solltet, weil der extrem spaltet, ist Skinamarink. Und das ist ein sehr witziger Film, weil der von den allermeisten Menschen abgrundtief gehasst wird.
Ja.
Aber Lenny und ich hier sitzen und sagen, Leute, irgendwie war das geil.
Ich habe den ja nicht gesehen, deswegen, aber ja. wenn Lenny hier sitzen würde, ich spiele ihn jetzt einfach mal. Ich wäre so, ja Mann, Skinamarink, ja. Jonas findet ihn langweilig, aber der hat keine Ahnung, weil da passiert so viel, obwohl nichts passiert.
Ich habe noch nie Lenny sagen hören, Jonas hat keine Ahnung.
Das sagt er immer nur hinter den Kulissen zu mir, ja, wenn ihr nicht dabei seid.
Spannend, da haben er und ich was gemeinsam. Nein, kleiner Scherz. Aber ja, Skinamarink ist weirdester Horrorfilm, den ich wahrscheinlich je gesehen habe. Also der ist
wirklich?
Der ist maximal weird.
Wow.
Also der ist in allem, in seiner Handlung, in seiner Aufmachung. Der weirdet einen so komplett aus. Der ist ja, also ich weiß noch nicht mal, ich wüsste noch nicht mal, wie ich den beschreiben soll. Also er ist halt komplett aus der Perspektive von zwei Kindern, die sind auch super jung. Und man erfährt so im Laufe der Handlung, dass die Eltern tot sind in dem Haus. Aber man sieht das nicht so richtig und man hört sie auch nur. Und es sind halt wirklich junge Kinder. Ich will jetzt nicht lügen, aber die sind irgendwie so 4 und 5 oder sowas.
Ja, hier steht 4-jähriger Kevin
ja.
und eine um wenige Jahre ältere Schwester.
Ja, die irgendwie so 4, die sie ist 6 oder so und man checkt, also das, es gibt ja Filme, da muss man aktiv zusehen. Da ist aktives Zusehen wichtiger als noch bei anderen. Man muss hier wirklich angestrengt dabei sein und arbeiten und arbeiten und arbeiten. Mhm. Was hat der Junge jetzt gesagt? Was passiert da? Weil teilweise wird die Kamera so in die Ecke geworfen und man sieht lediglich einen Fernseher, auf dem ein Störbild ist. Man hört im Hintergrund die Kinder, die man teilweise hin und wieder mal in einem Schatten sieht.
Okay.
Dann sieht man oben links die Bewegung, das Bild ist permanent am Flackern und die Kamera wird dann so 25 Minuten lang verharrt die dann in dieser Situation.
Ach, das klingt ein bisschen geil.
Es ist der anstrengendste Film, den ich vielleicht je gesehen habe und gleichzeitig entwickelt der dann aber auch, wenn man sich dann in diesen Mythos hineinlässt und in die Lore und das, was da wirklich im Hintergrund erzählt wird, ist das eine so diabolisch-teuflische Geschichte, die so creepy ist, dass ich richtig fasziniert war. Aber ich würde mal behaupten, 98 von 100 Leuten, die diesen Film sehen, werden ihn hassen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das wirkt sehr sperrig, aber auch so ein bisschen wie so ein filmisches Fährtenlesen. Das finde ich eigentlich ganz geil,
total.
Dass man sich so angestrengt wird und wirklich gefordert wird, auch herauszufinden, worum es in dem Film geht.
Ja.
Und mal was anderes.
Mal was anderes.
Ne? Komm, macht mal was anderes, deswegen Empfehlung von dir.
Aber auch die größte Epilepsie-Warnung, die jemals für einen Film ausgesprochen wurde.
Alles klar.
Der Film flackert so 70% seiner Laufzeit.
Uff, okay. Ja, ich sehe hier gerade in dem Wikipedia-Artikel, dass hier zum Beispiel bei Skinamarink auch Blair Witch Project erwähnt wird.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob man das zu Liminal Spaces zählen kann, aber ich würde auch argumentieren, dass der Horror in Blair Witch definitiv über so eine Leere und eine Stimmung so funktioniert, die damit zusammenhängt, dass der Wald ausgestorben ist. Aber ich erkenne an, dass es ein bisschen zu weit geht, weil dann wäre sehr viele Horrorfilme, die im Wald spielen, einfach
ist ein Stretch. Aber ich würde schon auch argumentieren, dass Blair Witch Project so ein bisschen auch dieser Wald, man kriegt ja von Anfang an das Gefühl, Es geht ja um so eine Gruppe von Freunden, die in diesen Wald gehen, weil dort die Blair Witch aktiv sein soll, eine düstere Hexe. Und dann werden sie halt so in diesen Wald hineingezogen und finden nicht mehr raus, verlaufen sich und der Wahnsinn entwickelt sich. Und vor allem war es so der erste hocherfolgreiche Found-Footage-Film, würde ich mal so spontan sagen. Das war ja ein Riesenerfolg. In meiner Jugend, wir haben Blair Witch Project jedes Halloween geguckt. Also es war ein richtiger Kultfilm bei uns. Wir haben das hart abgekultet. Mhm. Und da kommt auch so ein bisschen meine Liebe für Found Footage her. Aber man kriegt ja schon das Gefühl, dass dieser Wald so ein Übergangsort ist und dass hier irgendwas nicht stimmt und dass es hier irgendwie eine Schwelle gibt in eine andere Welt und so. Und von daher kann ich so ein bisschen verargumentieren, dass auch das so ein bisschen in das Thema Liminal Spaces hineingeht.
Ist ein Grenzfall.
Ist ein Grenzfall, genau.
Ja, ich finde, würde ich zustimmen. Also bei mir ist Blair Witch Project auch Kult. Also ich habe das früher mal mit meinen Freunden geguckt und das war so ein Film, der einen so richtig nicht losgelassen hat, gerade wegen diesem Found-Footage-Aspekt. Also man nennt ja ihn immer und so Rack, also diese so Pfeiler des Found-Footage-Films. Mhm. Und ich war dann auch bei Blair Witch Project 2 im Kino, kann ich nicht empfehlen. Gott, ganz, nee, ganz grausam. Oh Gott. Der war wirklich
richtig bunt. Wo wir bei Reihen sind, die nach dem ersten Teil hätten aufhören sollen.
Ja, ja. Das war auch wirklich nur eklig und überhaupt gar keine Atmosphäre mehr. Naja, aber das, hier
der wurde auch von Leuten gemacht, die den ersten Teil nicht gesehen haben.
Nee, wirklich gar nicht. Also es ist so, diese zweiten Teile, die sich nach was ganz anderem anfühlen und was wirklich viel schlechter ist, das ist Blair Witch Project 2.
100%.
Aber lass uns zurückkehren zu unseren Empfehlungen. Ja. genau, Skinamarink, was direkt daran anschließt, finde ich, ist I Saw the TV Glow. Ja. Da haben wir auch schon zu Haufe auf diesem Kanal drüber geredet, über den Film von Jane Schonbrunn. Und generell Janes Filmografie. Jane hat auch einen Found-Footage-Doku-Film gemacht, einen Archivfilm, A Self-Induced Hallucination über eine weitere Creepypasta über den Slenderman, die ich auch sehr empfehlen kann. Die gibt es auch auf YouTube. Mhm. Und man merkt bei Jane, dass man fasziniert ist von Creepypasta, von Liminal Spaces und I Saw the TV Glow. Ist ja eine queere Geschichte eigentlich über Selbstfindung und Identität. Und,
die da aber sehr, also recht subtil drin steckt, muss man dazu sagen. Aber genau deswegen auch so gefeiert wird.
Eben, und ich finde, dass der Film lebt von so einer 90s-Ästhetik mit sehr grellen Farben. Und genau, es geht um Owen, der obsessed ist mit einer TV-Serie und damit können bestimmt viele relaten.
Ja, das ist ja das Krasse, das ist auch das, warum ich diesen Film so unglaublich liebe. Der hat dieses Gefühl für eine alte Serie, die man liebt, aber das nicht genau beschreiben kann, die im Kopf auch wächst und wächst und wächst. Und das aber auch irgendwie auf die gesamte Persönlichkeit dann übertragen. Dieser Film ist einzigartig.
Ja.
Was war für dich diese Serie, die wird ja nie wirklich benannt. Also es ist ja hier eine fiktive Serie innerhalb des Films.
Ja.
Was war diese Serie für dich?
Boah, ich könnte jetzt mehrere nennen. Mhm. Also wahrscheinlich, die ein ähnliches Gefühl bei mir erzeugt hat, war auf jeden Fall Supernatural. Mhm. Ja. Weil Jane Schonbrunn hat auch mal in einem Interview gesagt, dass die Inspiration für die Serie, die im Film gezeigt wird, Buffy, die Vampirjägerin.
Okay. Ich dachte, du sagst jetzt Supernatural, aber für mich war es komplett Buffy.
Buffy, ich kann das so nachvollziehen. Komplett. Und es gibt ja sogar eine Cameo von einer Buffy-Schauspielerin im Film selbst, die Mutter spielt.
Ja, das war mir noch nicht mal bewusst.
Genau, die spielt Tara in der Serie. Ich weiß nicht, ob du dich an die Figur erinnern kannst bei Buffy. Okay, auch eine lesbische Figur in der Serie, deswegen ergibt das auch total Sinn, dass sie jetzt hier in dem Film eine Cameo hat, weil das nochmal diese queere Thematik aufgreift. Und ich finde, dass diese Serien, die so ganz viele Staffeln hatten, wo man dann nicht so zufrieden war mit dem Ende, Supernatural, und wo ich wirklich mir so Pullis gekauft habe und Merchandise, wo ich mit den Winchester-Brüdern irgendwie selber in dem Auto Monster jagen wollte, und dieser Mix aus Corniness, von so,
das ist so ein bisschen,
bisschen drüber.
Drüber, Panne,
die
albern.
Special Effects sind ein bisschen scheiße, aber
man
ist es egal.
Man will es auch geil finden, weil es auch irgendwie geil ist. Ja, Buffy ist natürlich da auch für mich eine sehr starke Anspielung gewesen, aber auch sowas wie Akte X zum Beispiel. Also das ist schön, dass es so universell ist, dass man das so mit jeder, also ich habe tatsächlich viele Leute gefragt, so was für sie die Serie war, die sie da so in ihrem Kopf dann so platziert haben in diesem Film, und jeder hat irgendwie was anderes genannt. Und ich finde, I Saw the TV Glow ist auch sehr sperrig, aber gleichzeitig auch so wahnsinnig intim und persönlich, und da steckt unglaublich viel drin, und gleichzeitig ist es meiner Meinung nach auch ein extrem unterhaltsamer Film. Also I Saw the TV Glow ist für mich ein absoluter Hit.
Mhm.
Und ich habe halt auch noch dieses Jahr vorab, ich meine, der kommt ja jetzt bald hoffentlich irgendwann. Ich check noch mal, wann der offizielle Filmstart ist. Aber Teenage Sex and Death at Camp Miasma. ein Film, den ich wirklich, der Titel, da braucht man lange, um den sich irgendwie zu verinnerlichen. Der kommt am 20. August erst raus und ich werde dann wirklich ausführlich über diesen Film sprechen, aber ich habe mich Hals über Kopf in diesen Film verliebt. Ich fand den fantastisch. Der ist auch nochmal so ein Metafilm über genau diese Horrorfilmreihen, die viel zu viele Teile haben und gleichzeitig wieder so unheimlich intim und persönlich und da steckt auch wieder so viel drin. Und ich finde, Jane Schönbrunn entwickelt sich immer mehr zu einer der faszinierendsten Filmemacherinnen unserer Gegenwart. Und ich habe noch nicht mal hier Welcome to the World's Fair, den vorherigen Film gesehen.
Doch, den habe ich auch nachgeholt, letztens erst. Und der hat mich auch beeindruckt. Ich finde, I Saw the TV Glow ist der wesentlich stärkere Film. Mhm. Aber Welcome to the World's Fair lebt auch von dieser eerie Atmosphäre. Also da geht es auch um junges Mädchen, was sich immer mehr in so eine Creepypasta-Challenge verliert. Mhm. Und das ist ja auch Teil ihrer deren Screen-Trilogy, also so die thematisch in diesem TV-Alter so angesiedelt sind. Und I Saw the TV Glow und Welcome to the World's Fair bilden da so diese ersten beiden Teile. Und ich meine, dass Jane Schoenbrunn einen Roman plant, der auch in diese Screen-Trilogie dann reinfällt, wo es dann um so ein Paar, glaube ich, geht, ich bin mir nicht mehr sicher, die dann so eine persönliche Verbindung mit einer TV-Serie auch anfangen und wo eine Person dann verschwindet, als die Serie abgesetzt wird.
Und es ist auch, ich ziehe jetzt noch mal den Draht ein bisschen weiter, weil ich möchte auch noch was empfehlen, was hundertprozentig viele Leute nicht auf dem Schirm haben. Aber es ist etwas, worüber ich sehr häufig spreche und was auch wirklich Liminal Spaces beinhaltet und diese eigenartige Atmosphäre, nämlich der Film Langoliers. Das ist ein alter Hut. Das ist ein Film, der mich als Kind immer wahnsinnig fasziniert hat. Ich muss dazu sagen, es ist gar kein Kinofilm, sondern ein zweiteiliger Fernsehfilm, der auf einer Novelle von Stephen King basiert. Also der Film ist auch wieder viel länger als das Werk. So, Der Hobbit lässt grüßen. Regie und Drehbuch? Tom Holland.
Aha.
Aber nicht der Tom Holland.
Schade. Ich wollte gerade sagen, hat er mit so
minus
20 Jahren schon Film inszeniert.
Es ist ein anderer Tom Holland, aber Fun Fact, ist wohl ein sehr, sehr guter privater Freund von Stephen King. Und Langoliers ist wirklich ein geiles Stück Film, weil also die Handlung ist schon spannend. Es dreht sich um einen Nachtflug innerhalb der USA und eine Gruppe von Passagieren, die miteinander nichts zu tun haben, die nur eine Gemeinsamkeit haben, nämlich, dass sie während des Flugs eingeschlafen sind. Mhm. Und die erwachen aber gleichzeitig mitten in der Luft. Und als sie erwachen, stellen sie fest, alle sind weg. Einfach weg, in Luft aufgelöst. Nur die geschlafen haben, sind noch vor Ort. Mhm.
Also in manchen Flügen ist das natürlich zu begrüßen, wenn nervige Kinder oder sowas dabei sind, die einem so in den Rücken treten. Da wäre ich auch manchmal so, hey, wie wär's, wenn ihr mal weggeht?
Weggeht, ja. Euch in Luft
verschwindet.
Aber genau das passiert. Aber halt auch inklusive der Piloten und der Crew. Und
nicht so schön.
Sie haben aber Glück, dass ein Hobbypilot unter den Schlafenden ist, kein Scherz, der dann das Flugzeug landet. Und dann stellen sie am Flughafen fest, dass auch der menschenleer ist. Und dann hast du halt diese Liminal Spaces und diese Bilder von dem Flughafen, dem Terminal, den Gates und so weiter, die halt wirklich komplett leer sind. Und du siehst dann auch in das ganze Städte wirklich irgendwie, dass da der Strom aus ist und die gesamte Menschheit ist fort, bis auf diese Gruppe von Leuten, die halt im Flugzeug gepennt haben.
Boah.
Und die versuchen natürlich rauszufinden, was zur Hölle ist hier passiert und warum sind wir so. Und diese Gruppe ist halt auch sehr unterschiedlich.
Mhm.
Der Film ist extrem corny.
Mhm.
Der ist nicht gut. Der ist wirklich, wirklich nicht gut, aber der ist mir so wahnsinnig im Gedächtnis geblieben, weil ich das als Kind schon extrem verstörend fand, irgendwie die Flughäfen menschenleer zu sehen. Also ich meine, ich muss dazu erklären, ich bin halt auch als Kind oft geflogen, einfach deswegen, weil meine Eltern jeden Urlaub, jede Ferien irgendwie genutzt haben, um so zweimal im Jahr halt in die Türkei zu fliegen. Und dann bin ich halt immer mindestens viermal im Jahr irgendwie am Flughafen gewesen. Und dann als Kind wirklich dann diesen Ort menschenleer zu sehen, das hat mich so als Schwelle in eine andere Zeit oder andere Dimension, was halt hier im Film vielleicht sein könnte, ich will es jetzt nicht spoilern, das hat mich schon sehr fasziniert. Und das zeigt ja auch schon, dass mich das, dieses Thema Liminal Spaces, ohne dass ich es jemals irgendwie benannt hätte, schon als Kind fasziniert hat.
Und das spricht ja auch ein Element von Liminal Spaces an, ja, weil die spielen ja auch oft mit Nostalgie, diese Geschichten, ja, oder diese Bilder. Also es ist oft in der 90er-Jahre oder Anfang der 2000er Ästhetik.
Genau.
Und genau, es geht eben auch an ein Zurückerinnern und ein lückenhaftes Zurückerinnern, was ja auch nochmal eine Parallele ist zu einem lückenhaften Bild und einem leeren Bild. Also ich finde, das, ne, gibt schon Sinn.
Total, ja.
Deswegen, ich kann das auch sehr nachempfinden. Also ich glaube, dieses Gefühl von, du sitzt als Kind irgendwie auf dem Rücksitz, so im Auto und blickst nach draußen und es ist so eine leere Autobahn. Das ist ja auch so ein beklemmendes Gefühl teilweise. Ja. Und ich glaube, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wann ich mal mit meinen Eltern geflogen bin, das war dann auch manchmal dieses Nachtflug-Ding, wo du dann einen billigen Flug irgendwie rausgesucht hast und dann warst du so halb verschlafen und hast so Angst bekommen vielleicht.
Genau, absolut.
Ja, das, guter Tipp, muss ich noch nachholen, Langoliers, du hast schon häufiger drüber geredet.
Boah, wenn du das machst, sag mir bitte, wie du den fandst und wie der gealtert ist.
Ja, vielleicht machen wir mal so eine Schattenwolf-mäßige Watchparty.
Von Langoliers.
Ja.
Boah, also ich kann dir sagen, Marius würde sich freuen. Ich glaube, Marius mag den genauso sehr wie ich. Aber der hat, also wirklich, da muss ich sagen, es gibt ja auch so Filme, die sind, man weiß von vornherein so, die sind nicht gut. Man findet die selber nicht besonders gut aus diesen und jenen Gründen, aber man hat eine, Guilty Pleasure ist auch das falsche Wort. Ich würde den nicht als Guilty Pleasure bezeichnen. Der hat was.
Mhm.
Der hat wirklich was. Und der hat so eine Stimmung, die ist einzigartig. Bilder, die sind einzigartig. Die habe ich so nie wieder in einem anderen Film gesehen. Und deswegen mag ich Langoliers sehr.
Ich kann mir richtig vorstellen, dass das bei dem Film so ist. Gerade weil er auch so ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Und dann man die Corniness vielleicht dann noch vergeben kann.
Ja.
Was gar nicht corny ist, ist die Serie Severance.
100%.
Die ich auch unbedingt empfehlen will, wenn es um Liminal Spaces geht. Weil da geht es nämlich auch um ja eine leere Flure und leere Büroräume. Das ist eine sehr komplexe Geschichte. Aber um es runterzubrechen, geht es um eine Firma, die ist das schon zu viel Spoiler? Die ja,
man weiß gar nicht, was die machen. Ne?
Man weiß gar nicht, was die machen, aber sie haben ein Bürogebäude und es gibt mehrere Mitarbeitende und es gibt was Besonderes, das ihre Wahrnehmung von der Außenwelt trennt.
Genau, also wenn du da anfängst, dann wird quasi dein Bewusstsein geteilt. Du hast fortan ein Arbeits-Ich und ein Freizeit-Ich und die beiden sind nicht miteinander in Kontakt. Das heißt, sobald du da wird dir ein Chip ins Hirn gesetzt, beziehungsweise es wird, glaube ich, was getrennt im Hirn, irgendwie so, dass du, sobald du den Fahrstuhl betrittst, quasi dein anderes Bewusstsein übernimmt. Der Vorteil davon ist, du kannst quasi, also deine Arbeitszeit wird einfach geskippt.
Ja,
quasi.
Die perfekte Work-Life-Balance könnte man meinen, aber natürlich ist es nicht alles so rosig, wie es jetzt klingt.
Ja.
Und wir begleiten eben den Inni und den Outie, so nennt sich das in der Serie, Mark. Das ist Mark S., unser Protagonist. Und die Serie entwickelt sich im Laufe von 2 Staffeln zu einem packenden Thriller und auch einer Mystery-Serie. Also es geht eben viel darum, um die Machenschaften dieser Firma, um Lumen Industries. Und es geht aber auch um so eine Art Entfremdungsgefühl von deiner Arbeit.
Total.
Und das ist so ein seltener Fall von einer Serie, die visuell begeistert, die wirklich plottechnisch raffiniert geschrieben ist und die dann trotzdem noch so eine sehr fundierte und durchdachte Botschaft vermittelt.
Stimme ich zu und ich würde sogar noch hinzufügen, die ist gleichzeitig wahnsinnig unterhaltsam und witzig und absurd stellenweise.
Ja.
Also das ist, die schafft so vieles auf einmal. Und von daher, die 3. Staffel kommt ja bald und die soll auch das Ende sein, soweit ich weiß.
Habe ich auch mitbekommen. Also ich fand auch, die 2. Staffel hatte typisches Problem dann auch wieder, so ein paar Folgen, die nicht so ganz so stark waren wie jetzt in der 1. Aber ich bin totaler Fan seit Day 1 und ich freue mich richtig auf die 3. Staffel. Und für mich war Severance auch, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, als die 2. Staffel rausgekommen ist, die Serie des Jahres. Also
ja, für mich auch. Ich bin sehr gespannt auf die 3. Staffel. Ich bin großer Fan und ich liebe auch den Titel über alles, weil Severance halt sowohl irgendwie die Trennung des Bewusstseins und des Hirns bezeichnet, aber gleichzeitig halt auch für Severance Pay steht, also die Abfindung, wenn du dich von einem Job trennst. Also dieser Titel ist so genial.
Ja.
Und wie die ganze Serie. Also da eine ganz große Empfehlung.
Yes.
Wo läuft die nochmal? Apple TV
auf
Plus,
Apple,
ne?
Apple TV Plus.
Genau. Sollte man wissen. Ich möchte noch eine kurze Empfehlung aussprechen, dass ihr mal die Augen aufhaltet von einem Film, den ich dieses Jahr auch auf einem Filmfestival gesehen habe, der allerdings noch keinen Deutschlandstart hat. Ich möchte nur ganz kurz darüber sprechen. Es ist immer doof, über Filme zu reden, die man nicht gucken kann da draußen. Ich weiß, aber bei dem Film mache ich diese Ausnahme, denn Vertiginous, oder auf Französisch La Vertige, ist ein unfassbarer Film. Der ist so wild. Der ist von Quentin Dupieux.
Ja.
Den kennt man vielleicht. Dieser französische Filmemacher, der so im Jahr zwei Filme rausbringt und die immer absurd und vor allem immer kurz sind. Und La Vertige ist 67 Minuten lang.
Ach, schön.
Eine Stunde sieben. Und der ist so geil, der hat, das Ding ist, Quentin Dupieux macht halt so ultra absurde Filme, die teilweise sehr, sehr schräg sind. Rubber hat der gemacht, der Film über einen Autoreifen, der Leute umbringt. Oder
oder Smoking Causes Coughing,
genau.
Wo es einfach um so Power Ranger-mäßige Figuren geht, die benannt sind nach so Nikotin und so weiter.
Was Inhaltsstoffen
einer Zigarette. Also unfassbar lustig, aber auch ein bisschen so ein Ride or Die. Also entweder du liebst seine Filme oder du kannst damit nichts anfangen.
Und das Lustige ist, der hat dieses Jahr bringt er zwei Filme raus und ich liebe den einen und hasse den anderen. Ich hasse Full Phil, der ist zwar mit Woody Harrelson und Kristen Stewart, aber man merkt so richtig, okay, der hatte einen Tag mit denen im Hotelzimmer und dann hat er ein Drehbuch dazu geschrieben und das gedreht und ich finde den wahnsinnig anstrengend und nervtötend, muss ich ganz ehrlich sein. Aber seinen anderen, diesen La Vertige, den hat er mit so ein paar Kunststudenten gemacht, der ist einzigartig, weil, also erstmal, der heißt Vertiginous. Ich bin gespannt, wie der deutsche Titel wird, weil ich empfehle ja auch immer Mandibules und dann hat er jetzt auf Deutsch den Titel Eine Fliege kommt selten allein bekommen und das ist furchtbar und das schmerzt mich tief im Herzen.
Was ist dein Tipp, wie der Film heißen könnte auf
Mandibule-
Deutsch?
Mandibule.
Nee, Vertiginous.
Oh Gott, da bin ich echt. Sims im der Sims-Wahnsinn.
Ah ja.
Könnte ich mir vorstellen, weil dieser Film sieht aus wie Sims 1. Mhm. Hat so eine PlayStation 2 Grafik.
Geil.
Und ist komplett in diesem Look gehalten. Mhm. Vielleicht sogar PS1. Und es ist kein Scherz, der ist komplett in diesem Look gehalten. Die Figuren sind in dem Look. Die Münder bewegen sich nicht. Alle Bewegungen sind ultra sperrig.
Mhm.
Also, du siehst richtig, wenn eine Person von links nach rechts geht, da wird so ein Keyframe gesetzt. Also, so, da wird einfach diese Figur so einmal so gerade nach rechts bewegt.
Also, so absichtlich kotig.
Absichtlich kotig trifft es genau.
Okay.
Und es geht um einen Typen, der seinem besten Freund an einem Tag offenbart, dass er glaubt, dass sie in einer Simulation liegen.
Wirklich, ich bin schon sold.
Und er sagt so, guck mal, wenn ich den Kaffee trinke, mein Mund geht nicht auf. Wie kann das sein? Der Film ist ultra albern, aber auch mega witzig. Und vor allem, wie gesagt, 67 Minuten lang. Ich bin ultra gespannt drauf, ob und wie der in Deutschland rauskommt. Das ist auch einer der albernsten Filme, die ich je gesehen habe, aber auch wirklich einfach gut.
Ich mag das, wenn man so eine alberne Idee hat und die dann einfach mal durchzieht.
Ja, und genau das ist hier passiert.
Dafür kann man Quentin Dupieux lieben.
Absolut. Ja, ich will noch gerade vielleicht ein, zwei Sachen empfehlen, die wir im Kurzdurchlauf vielleicht machen, weil wir auch zu den Starts der Woche kommen möchten. Alice in Borderlands ist eine tolle Serie für alle, die irgendwie genervt von Squid Game sind und wie es geendet ist. Da geht es auch um einen Typen, der plötzlich im Tokio ist, das menschenleer ist. Und dann aber durch so, wie in so einem Computerspiel, durch so Einblendungen im Himmel und so, dann zu Gebäuden geschickt wird, wo er plötzlich um Leben und Tod kämpfen muss. Und das sind Spiele. Und er sammelt Spielkarten und fragt sich, was passiert, wenn er mal das Deck vollständig hat. Er ist dann aber, merkt er, dann doch nicht alleine in dieser Welt. Es gibt auch andere Menschen. Basiert auf einem Manga, den ich jetzt nicht gelesen habe, keine Ahnung. Ich muss auch sagen, ich bin bei Alice in Borderlands irgendwann ausgestiegen in Staffel 2, obwohl es eigentlich einen echt krassen Production Value hat und super spannend ist. Und ich persönlich finde die auch besser als Squid Game.
Oh.
Vielleicht nicht unbedingt Staffel 1, aber die spielen schon definitiv in derselben Liga. Und wenn man sich anguckt, wohin Squid Game gegangen ist.
Ja, die letzten paar Staffeln sind eher echt nicht mehr gut gewesen. Deswegen gar nicht so schwer, besser zu sein als das. Habe ich auch oft gehört, dass das so eine gute Alternative ist.
Und das wollte ich sagen. Also Alice in Borderlands ist eine fantastische Alternative. Und auch dieses Tokio dann menschenleer zu sehen, das ist auch wirklich spannend.
Mhm.
Und deswegen da echt eine Empfehlung von mir.
Cool.
Genau.
Ja, stark. Genau, hier haben wir auch noch so als Games stehen Exit 8. Das hast, ich weiß nicht, ob du da drin bist, aber das wird auch häufig genannt, genauso wie Stanley Parable.
Beides drin gespielt und bin ich drin.
Ja, also ja. Finde ich nämlich auch voll spannend, dass gerade in so Liminal Space Games da die Welt auch nochmal viel größer ist, glaube ich, als man meint. Also ich finde, das schwappt ja jetzt eher von darüber in Filme und Serien.
Ja, also es startet ja jetzt bald auch der Exit 8 Film, der auch nur so okay ist, um ehrlich zu sein. Also ja, das Spiel ist ja ein Phänomen mit diesen leeren U-Bahn-Tunneln, die ja, wo man irgendwie immer wieder im selben U-Bahn-Tunnel ankommt und den Weg rausfinden muss. Stanley Parable ist ja ähnlich, da ist ja das Besondere, du hast eine Erzählerstimme und du folgst ihr oder keine Ahnung, du stehst vor zwei Türen und die Erzählerstimme sagt, ja, du musst links durchgehen, du hast aber die Möglichkeit, rechts durchzugehen und dann reagiert die Erzählerstimme auch immer wieder drauf und du kommst auch in bis in einem weirden Bürogebäude, das menschenleer ist, das sich immer wieder Backrooms-mäßig unterschiedlich entwickelt und es gibt dann irgendwie, keine Ahnung, so und so viele verschiedene Enden und du kannst machen, was du willst. Ich liebe Stanley Parable. Ja, von daher so games-technisch, die beiden gehen auch so sehr in das Thema Liminal Spaces rein und sind sehr empfehlenswert.
Also, falls ihr Bock habt, spielt die doch mal an und guckt dann danach direkt Severance und geht dann in, vielleicht nicht unbedingt direkt Vivarium, sondern gebt euch erstmal I Saw the TV Glow, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich finde, da haben wir jetzt einen guten Abriss gemacht über Liminal Space Art.
Und Over the Garden Wall, das will ich auch noch sagen. Das ist eine fantastische Serie. Die ist auch auf YouTube, die kann man gratis gucken. Ja. Verdammt, jetzt, wir haben keine Zeit mehr, um darüber zu reden, aber Over the Garden Wall ist eine geile Serie und ich bin super happy, dass Lenny mir die empfohlen hat. Vor allem, das ist zwar eine Serie mit so und so vielen Folgen, aber die ist insgesamt nur so 2 Stunden lang. Ja. Also die kann man wie einen Film runtergucken.
Kann man an einem Stück gucken, großartig.
Elijah Wood spricht eine Figur.
Ja, genau, im Original. Auf Deutsch lohnt sie sich aber auch, also gerade auch wegen den Original Songs. Es ist so ein bisschen eine Kinderserie, aber auf creepy. Also es ist sehr wholesome, aber es spielt im Herbst und falls man im September, Oktober in Stimmung kommen will.
Ja, also es geht um 2 Brüder, die in, ja, in einen magischen Wald fallen und da auch wieder versuchen rauszukommen. Und ich würde mich gar nicht so abschrecken lassen davon, dass das eine Kinderserie ist. Ich finde die schon teilweise sehr erwachsen und sehr berührend und sehr creepy. Mhm. Die ist aber einfach großartig geschrieben und die Figuren sind so toll. Und ja, ich bin wirklich auch hin und weg von dieser Serie. Over the Garden Wall ist ja, wirklich ganz, ganz hohe Filmkunst, finde ich.
Definitiv. Ich kenne niemanden, der die nicht mochte, der die gesehen hat.
Ja, absolut. Großer
Tipp. Dazu. Ja, ansonsten ist auch noch der Trailer zu The Social Reckoning gedroppt, um mal hier nochmal weg von Liminal Spaces zu gehen. Die harte politische Realität.
Ja. Aaron Sorkin.
Genau, Aaron Sorkin hat ja das Drehbuch zu The Social Network geschrieben und dafür auch ganz viele Preise bekommen. Der Film ist ja Filmgeschichte. Ja,
es ist der Drehbuchautor schlechthin für eine Figur geht einen Gang schnell entlang, in dem wild gearbeitet wird. Dann kommt eine zweite und sagt irgendwas. Und dann gibt's einen schlagfertigen Konter darauf. Und dann unterschreibt sie noch schnell ein Blatt Papier irgendwo und macht dann noch einen schlagfertigen One-Liner-Gag. Und dann und so. Das ist Aaron Sorkin. Und ich muss sagen, der ja, also The Social Network war ja auch ein Film von David Fincher. Und der hat natürlich dem sehr viel gegeben, dieser Geschichte um den Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Und Aaron Sorkin führt jetzt selbst Regie. Und ich weiß nicht, ob du die anderen Filme von dem gesehen hast, in denen er Regie geführt hat. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von seiner Regiearbeit. Also da gäbe es zum einen hier The Trial of the Chicago 7 oder auch Molly's Game. Das sind keine schlechten Filme, um Himmels Willen. Das sind gute Filme, aber jetzt für mich auch nicht auf dem Niveau, auf dem so ein Social Network zum Beispiel war.
Ja, bei mir auch. Also ich fand The Trial of the Chicago 7 konnte ich noch was abgewinnen. Also ich fand, da war auch wieder diese Erzählweise so sehr raffiniert und das ist so sehr schnelllebig und deswegen kann man sich die Filme, finde ich, immer sehr gut geben.
Definitiv.
Aber ich finde auch, dass so The Social Network einfach so dieses A-Game war von diesem Stil, wo man dann aber auch sagen muss, das ist ja eher dann auf der Kappe von David Fincher und nicht von Aaron Sorkin, obwohl man merkt, dass dieser Mann einfach sehr gut schreiben kann und ich hoffe, dass man bei The Social Reckoning das vielleicht jetzt wieder so ein bisschen spürt, weil es einfach direkt an diese Geschichte von The Social Network und eben Mark Zuckerberg und Facebook-Gründung anschließt, aber vielmehr noch ein Polit-Thriller ist, also weil es geht um die Hintergründe der Facebook-Files von Jeff Horowitz, das war ja so eine Reihe von Artikeln, die im Wall Street Journal damals erschienen sind, wegen der Whistleblowerin Frances Haugen, die Infos über Facebook veröffentlicht hat, und zwar, dass Facebook darüber Bescheid weiß, dass ihre Plattform sehr harmful ist für die Gesellschaft, also
sehr schädlich, ne,
sehr schädlich und in dem Sinne ja, einfach so Infos vertuscht wurden, beziehungsweise darauf nicht gehandelt wurde. Also ein bisschen so eine wissentliche Schädigung der Gesellschaft wurde vorgeworfen. Und das war damals richtig krass. Also ich weiß noch, als das rauskam, da waren wir alle schockiert, dass ja, wir da an einer Plattform partizipieren, die deren den Schutz von Menschen und NutzerInnen egal ist.
Die also nicht nur wissen, dass Falschinformationen irgendwie geteilt werden, dass gefährliche Bubbles entstehen oder auch, dass man einfach süchtig wird nach diesen Plattformen, sondern dass das sogar nicht nur in Kauf genommen wird, sondern sogar auch befeuert wird und dass man das gezielt macht. Genau. Ich meine, das ist viel
heute
klar.
Ist es wirklich unsere Realität und jetzt haben wir es alle akzeptiert und Facebook heute Meta macht noch genau dasselbe.
Ja, natürlich, aber die Sache ist ja auch, also das zu wissen, das wissentlich zu machen und das dann aber auch schwarz auf weiß zu haben, dann kann man ja auch plötzlich dagegen vorgehen und sich hoffentlich in irgendeiner Form dagegen wehren. Und darum soll es ja auch gehen in The Social Reckoning.
Ja.
Es geht eben auch um diese Whistleblowing. Ich fand allerdings auch wieder so ein bisschen ich will nicht sagen witzig, das ist definitiv das falsche Wort, aber das, es geht um zwei Figuren, die im echten Leben zu diesem Zeitpunkt 37 Jahre alt sind, nämlich die Whistleblowerin und der Facebook-Gründer. Und der Facebook-Gründer wird gespielt von Jeremy Strong, der im echten Leben 47 ist, und sie halt von
Mikey
Madison,
ja,
die 27 ist.
Mhm.
Und dass da 20 Jahre zwischen den beiden stehen. Das ist schon auch so ein komisches Casting, wie ich finde.
Ja.
Nichtsdestotrotz, Mikey Madison hat mir in Anora unglaublich gefallen. Also ich fand sie wahnsinnig stark in dem Film. Also die wird das auf jeden Fall rocken, da bin ich mir sicher. Und über Jeremy Strong, den man ja von Succession kennt oder so, der ist ja, über den brauchen wir ja gar nicht zu reden.
Nee, also ich finde, der ist ja ein sehr beeindruckender Schauspieler. Ich freue mich richtig, dass er jetzt diese Rolle verkörpert, weil ich liebe auch Succession und ich finde, er ist ja so ein krasser Method-Actor, das kann man auch kritisch sehen, finde ich.
Mhm.
Aber im Trailer merkt man schon, wie viel er reingesteckt hat in diese Rolle. Und
wie sehr er Mark Zuckerberg einfach ist.
Ja, er sieht ihm ja auch echt ähnlich, deswegen da finde ich das Casting eigentlich gut, aber genau, dieser Altersunterschied ist weird. Da könnte man halt Hollywood wieder vorwerfen, dass man einfach nicht so Frauen in ihren Ende der 30er abbilden will vielleicht.
Ja,
ich bin trotzdem gespannt. Und
Jeremy Allen White spielt ja auch mit, bekannt aus The Bear. Und auch, was mich als alten Millennial-Comedian-Fan gefreut hat, Bill Burr.
Ja.
Den kennen viele heutzutage vielleicht am ehesten noch aus The Mandalorian. Da spielt er ja auch den Typen, dessen Namen ich gerade vergessen habe, aber genau, ich finde, ich mag Bill Burr und den jetzt hier auch als Schauspieler zu sehen, ist einfach schön. Aber das sind halt auch riesige Fußstapfen, ne, in die man da tritt.
Ja.
Also mal gucken, wie The Social Reckoning so wird.
Vor allem, weil ja Jesse Eisenberg auch keinen Bock mehr hatte. Da habe ich auch irgendwie so ein Interview gelesen zu oder so ein Artikel, dass er gesagt hat, er fühlt sich so ein bisschen emanzipiert dann von der Rolle. Er will dann nicht mehr mit assoziiert werden. Ich meine, das war ja auch sein Durchbruch und ich verstehe das schon, dass er jetzt nicht nochmal Jahre später dasselbe spielen will. Er will halt in Filmen wie Vivarium mitspielen.
Ich finde, das stimmt. Aber ich finde, er muss sich auch nicht rechtfertigen. Also ich finde, keinen Bock zu haben, ist auch einfach Grund genug.
Ja,
so, das reicht doch dann.
Eben.
Ich meine, ne?
Nicht jeder muss wie Elijah Wood noch Frodo spielen, 20 Jahre später. Aber ich freue mich immer.
Aber wir dürfen doch nicht Elijah Woods Frodo mit Jesse Eisenbergs Mark Zuckerberg.
Genau, niemand ist so krass Fan von The Social Network wie von Herr der Ringe. Meinst du, es gibt so Leute, die so sind, boah, endlich ein Sequel zu The Social Network, die so, so ein riesiges Foto von Jesse Eisenberg in ihrem Schlafzimmer haben. Ja, hey, wenn ihr das seid, dann schreibt mal einen Kommentar.
Es gibt auch Vollidioten, die sonntagmorgens um 5.30 Uhr aufstehen, um der Türkei zuzusehen, wie sie 2-0 gegen Australien verlieren.
Mhm.
Und die jetzt in einem Podcast sitzen und
heute,
meine
Güte, hast du perfekt überspielt.
Ja. Kommen wir doch stattdessen einfach zu den Starts der Woche.
Starts der Woche.
Ja, wir haben ein paar wunderbare Starts der Woche. Drei Sachen, über die wir kurz sprechen wollen, die eventuell sehr sehenswert sind oder vielleicht auch nur ein bisschen sehenswert. Starten wir doch mit einem Kinofilm von Michael Sarnowski, der diese Woche startet. Michael Sarnowski hat sowohl das Drehbuch geschrieben als auch Regie geführt in The Death of Robin Hood.
Mhm.
Ich weiß, was Menschen sagen werden. Schon wieder? Eine Robin Hood-Geschichte? Haben wir nicht genug davon? Ist dieser Mythos nicht durchgenudelt worden bis zum geht nicht mehr?
Aber jetzt geht's um den Tod von Robin Hood, Leute. Das ist nochmal was ganz anderes.
Ich würde aber auch wirklich sagen, dieser Film ist schwer einzuordnen und wird auch kontrovers diskutiert, hat aber auch einen zumindest sehr spannenden Ansatz und geht weit über sein Robin Hood-Thema hinaus. Hauptrolle?
Hugh Jackman.
Gemeinsam mit Jodie Comer. Die ich
toll
toll finde, in allem,
wo sie mitspielt. Ich bin auch so wirklich, ich brauche gar nicht hinsehen. Ich weiß, es wird toll, wenn sie dabei ist.
Jodie Comer ist eine irre gute Schauspielerin.
Ja, also ich finde ich auch eine meiner Lieblingsschauspielerinnen. Deswegen war ich auch ein bisschen hyped für diesen Film. Wegen ihr, nicht wegen Hugh. Nein, aber Bill Skarsgård ist auch noch mit dabei.
Den habe ich übrigens nicht erkannt.
Den erkennt man auch nicht. Der liebt ja nicht erkannt zu werden. Also spielt ja immer irgendwie Rollen, wo er eine krasse Maske hat. Und ja.
Die hat der hier nicht mal, aber durch so das Outfit und den Bart und so weiter habe ich den gar nicht erkannt.
Ja, und Murray Bartlett spielt auch noch mit, den ich wirklich nicht erkannt habe, weil er unerkennbar ist in diesem Film. Und Noah Jupp, den kennt man ja jetzt auch aus Hamlet zum Beispiel. Ja. Und das ist so ein Rising Star in Hollywood.
Junger Star, dieser Noah Jupp. Und dieser Robin Hood ist deswegen so besonders, weil er selbst metamäßig mit dem Mythos des Robin Hood spielt, weil es hier um einen alten Robin Hood geht, der gar nicht so heldenhaft ist, wie man halt denkt. Ich meine, Robin Hood, die Story ist ja, er nimmt von den Reichen und gibt es den Armen. Also er ist zwar ein Räuber, aber ein gutherziger Räuber. Da gibt es ja zum Beispiel auch den Disney-Film mit den Füchsen und so, ne, wo er als Fuchs dargestellt wird.
Das heißer Fuchs.
Ja. Genau. Und er erlebt einen, also er steht kurz vor seinem Tod und landet in einem Kloster, wo er die Schwester kennenlernt, die Nonne. Und wieso habe ich Schwester gesagt? Ich dachte an Krankenschwester. Warum dachte ich an Krankenschwester? Aber sie ist ja Nonne.
Ist sie Nonne? Aber ich dachte, sie wäre nur eine Art, ich glaube, da gibt es nochmal so eine Unterstufe, weil sie ist, glaube ich, nicht.
Novizin oder so?
Genau, sowas? Sie arbeitet dort, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie da jetzt dieses Nonnengelübde abgelegt hat. Da bin ich aber auch nicht drin in dem Thema. Ja.
Es spielt auch keine Rolle.
Ja, genau, sie ist einfach eine Frau, die auch Kranken hilft und nach einer Verletzung kommt er da an und hat nochmal eine zweite Chance sozusagen auf ein Leben. Und ja, der Film ist so sehr, sehr düster und es spielt ja auch in diesem historischen Setting und geht da auch komplett rein. Also es ist so sehr brutal und brachial. Also es ist so diese Welt, die ja an dir kein gutes Haar lässt sozusagen. Also gerade die Eröffnungsszene, da geht es schon um Hunger, Tod und Erfrieren. Und ich finde, das kann ja gut funktionieren und ich finde auch, dass der Film ich mag das, wenn das ein Film dann so durchzieht. Man merkt, dass da sich viel Gedanken gemacht wurde, diese historische Epoche in Anführungszeichen realistisch abzubilden. Und ich finde auch, dass Hugh Jackman diese Rolle sehr gut erfüllt. Und dieses Versprechen, dass man Robin Hood als nicht Anti-Helden, sondern noch weniger als ein Anti-Held, ein
Bösewicht,
wahrnimmt, ist geglückt. Ich empfand den Film aber nur als okay. Ich fand, dass der vielleicht mehr hätte sein können und dass er dann auch in der zweiten Hälfte gar nicht so viel erzählt. Aber ich glaube, du fandest ihn ein bisschen besser.
Ich glaube ja. Also man muss halt wissen, dass es Michael Sanowski ist. Der hat ja Pick gemacht mit Nicolas Cage, der sich ja auch, da denkt man, das entwickelt sich in so eine klassische Rache-Story rein und wird dann was ganz anderes. Und genauso hat er auch A Quiet Place Day One gemacht.
Den mochte ich sehr.
Den mochte ich auch sehr. Seine Filme sind halt eher still und meditativ, aber hier treibt es halt komplett auf die Spitze. Ich glaube, es hilft, wenn man sich so ein wenig mit der gleichnamigen Ballade The Death of Robin Hood so auseinandergesetzt hat und auch dem Mythos, der sich da entwickelt, nämlich dass Robin Hood kurz vor seinem Tod einen Pfeil in den Himmel schießt und dann da begraben werden möchte, wo der Pfeil landet. Es ist aber auch ein Film, der so typisch Dad-Film ist. Also der ist einfach so klassisches Filmmaking. Der ist körnig, der ist nur an Originalschauplätzen gedreht. Ja. Der ist düster und dreckig und sehr langsam. Und natürlich Hugh Jackman in der Rolle erinnert sehr, sehr, sehr stark an Logan. Mhm. Ist auch einfach so.
Ja.
Ich konnte ihm relativ viel abgewinnen, sehe aber auch ein, dass das auch wieder so ein wahnsinnig sperriger Film ist, bei dem viele sagen werden, aber für mich hat sich das irgendwie ins Nichts bewegt. Einfach, weil er sich um Themen dreht, auf die es keine, also um Fragen, auf die es keine Antworten gibt. Der Tod und
Ja, ich würde argumentieren, dass es genau die Packung ist, was draufsteht, ist auch drin so ein bisschen und deswegen, ich finde ihn nicht schlecht, aber so gut, okay, dass man so ein bisschen diese Genre-Konvention dann nicht so richtig übersteigt vielleicht oder dass man dann so außerhalb von diesem Anspruch, Robin Hood als Nicht-Helden zu zeigen, nicht so viel anderes macht.
Das Spannende ist ja, was wieder für eine Diskussion, vor allem in den USA, um den Film herumgeführt wird. Das geht wieder so sehr in Richtung Kulturkampf. Ich meine, alles ist Kulturkampf, aber viele beschreiben den Film irgendwie als ekelhaft, tatsächlich, also auch mit den Worten, weil irgendwie das sich anfühlt, als wäre es eine Rache von Eliten gegen einen Freiheitskämpfer, der von den Reichen stiehlt, um es den Armen zu geben. Also das empfinden viele so als sehr ekelhaft, halt als diesen Helden in heutigen Zeiten dann irgendwie so umzukehren. Ne? Mhm. In Zeiten, in denen wir den ersten Trillionär haben und so weiter und so fort. Mhm. Dazu kommt, dass Hugh Jackman halt auch wirklich bekanntermaßen ein sehr guter Freund von Ivanka Trump und ihrem Mann Jared Kushner ist oder auch von Rupert Murdoch, dem Chef von Fox, ne?
Ja, Fox News.
Ja. Natürlich muss man da vorsichtig sein, auch irgendwie eine politische Haltung aus einer Freundschaft herauszulesen, aber es ist Teil der Kritik. Ich finde, das greift schreiben aber halt auch viele Leute, die den Film einfach noch nicht gesehen haben. Und ich finde, dieser Film hat doch schon ein paar sehr interessante Themen. So, was passiert, wenn die Geschichte, die über jemanden erzählt wird und die sich selbst verselbstständigt hat, wenn die gar nicht wahr ist? Vor allem, wenn diese Person auch Reue empfindet, gemessen an den Sachen, die sie gemacht hat. So hat sie Absolution verdient. Mhm. Und ist die Legende, die Robin Hood von sich selbst geschaffen hat, nicht doch auch so als Selbstzweck wichtig, um Menschen zu inspirieren? Und hat er damit nicht doch irgendwie auch viel Gutes in die Welt getragen? Das ist diese Frage, die gestellt wird. Mhm. Ob dann, ja, also es geht auch dadurch so ein bisschen um Storytelling selbst. So, was ist die Kraft eines guten
das
Mythos,
fand ich auch am
einer
besten
guten Geschichte?
Ja, dass das so metamäßig nochmal aufgegriffen wurde.
Und gleichzeitig ist dieser Film sich aber auch bewusst, dass halt ein Menschenleben niemals Mittel zum Zweck sein darf und Robin Hood dann dementsprechend auch all das vielleicht nicht verdient hat. Und es geht halt in diese sehr schweren Themen auch hinein. Mhm. Und ich sehe aber auch ein, dass ja, dass das vielleicht zu große Themen sind, um die halt innerhalb dieser letzten Stunde dann doch irgendwie noch zu verarbeiten und ja, zu einem zufriedenstellenden Ende zu führen. Deswegen kommt der Film auch gar nicht so gut an.
Mm. Ja, ja, wenn wir auf die Ebene gehen, ich fand auch daneben steht auch dieses Thema Maskulinität, weil du gerade schon meintest, das ist so ein typischer Dad-Film und ich würde da definitiv zustimmen, weil ich finde nämlich auch, dass in dieser Dynamik zwischen Jodie Comers Figur und Robin Hood irgendwie so sehr, ja, so diese Klischees von wegen so sie ist natürlich diese Figur, die ihn so aufbaut und ich glaube, ich fand das so schade, dass der Film dann da ja wirklich nicht, gar nicht Inspiration irgendwo anders hergreift, sondern so sehr vorhersehbar ist, aber das ist jetzt nur meine Perspektive. Genau, ich glaube, das ist so ein bisschen, also wenn ihr hört, wie dieser Film aussieht und worum er handelt, dann könnt ihr euch schon vorstellen, in welche Richtung sich
das geht. Man kann schon sagen, er ist wahnsinnig langsam.
Ja.
Das muss man dem auch wirklich so sagen. Ja, aber wenn man in der Stimmung dafür ist und sich in diese meditative Atmosphäre hineinbegeben will, dann kann das einem doch auch Spaß machen, glaube ich.
Ja.
Kommen wir zum genauen Gegenteil. Das könnte nicht das krassere Gegenteil zu The Death of Robin Hood sein. Ein Film, der ebenfalls diese Woche in den Kinos startet, den ich aber auch wirklich empfehlen möchte, nämlich The Furious. Ein Hongkong-Martial-Arts-Action-Film, der aber auf Englisch gedreht wurde. Und ja, den Plot, den kritzel ich dir auf den Bierdeckel. Es geht um einen Mann, der nicht spricht, der ist Handwerker, dessen einziges Lebensglück seine Tochter ist. Also der ist wirklich, es ist eine herzerwärmende Vater-Tochter-Beziehung und eines Tages wird die Tochter entführt und er tut alles, um sie zurückzugewinnen. Mhm. Das ist so klassisch, weiß ich nicht, Taken oder so.
Ja, hat man schon 10.000 Mal gesehen. Was ist denn jetzt der Selling Point von dem Film?
Der Selling Point von dem Film ist die Martial Arts Action und die Kampfchoreografien und die Stunts und die sind crazy.
Okay, das ist ja das Metier vom Hongkong Cinema.
Absolut. Und das ist auch wirklich, das hier ist der neue Goldstandard. Das ist wirklich krass. Also wenn man auf so Sachen steht wie The Raid, mit dem er immer verglichen wird, oder auch ein Ong Bak oder Ip Man oder sowas, das ist wirklich genau für die Leute. Wir haben hier irre Kampfchoreografien, eine unglaubliche Körperlichkeit, kein Wackelkamera-Bullshit, keine zerschnittene Action. Du hast definitiv einen Plot, der hier nur Mittel zum Zweck ist. Mhm. Der hat wirklich gar nichts dahinter. Also so gar nichts, gar nichts. Der war der Film ist irgendwie 2 Stunden lang und der Film war eigentlich so nach einer Dreiviertelstunde, einer Stunde vorbei. Und ich habe mich wirklich, ich saß da im Kino, habe mich gefragt, was wollt ihr, welcher Twist kommt jetzt noch? Was wollt ihr mir jetzt noch erzählen? Ich meine, klar, ihr müsst noch die eine Szene abarbeiten und dann seid ihr doch durch. Und mein Gefühl hat mir recht gegeben. Nur ist diese Szene eine ganze Sequenz und eine einzige Martial Arts Action-Szene, die so geisteskrank choreografiert ist, dass es wirklich
beeindruckend.
Das ist unfassbar beeindruckend. Ich fand es auch super funny. Es gibt eine Figur, die ist sehr breit und sehr groß und die hat ihren Kampfstil, der ist inspiriert von Donkey Kong aus Super Smash Bros.
Geil.
Super geil.
Oha. Das klingt richtig nice und auch ja eine andere Art von Wert, den der Film dann plötzlich bekommt, weil total. Das ist dann einfach eine andere Art von Film und ja. Weißt du, lebt dann auch von diesen Choreografien und ich finde, dann geh wirklich komplette Bandbreite, mach eine halbstündige Sequenz draus und ja.
Aber auch die Ideen, die da drin stecken, also es ist ja nicht einfach nur, dass die Leute krasse Martial Arts Experten sind und das auch komplett abfahren, es geht auch wirklich die Ideen, die da drin stecken in den einzelnen Szenen, ich will da jetzt gar nicht spoilern, weil das macht man sich auch kaputt. Der ist auch stellenweise super brutal und blutig, macht aber wirklich einfach, also da kann man nicht unterhalten sein. Man muss dazu sagen, so teilweise ist das Englisch, das gesprochen wird. Ich durfte den Film im Originalton sehen. Das fühlt sich teilweise so nach KI an, aber es ist, glaube ich, einfach wahnsinnig schlechtes Englisch. Also das ist wie Squid Game Staffel 3, die VIPs.
Ah ja.
So ähnlich.
Mhm. Oder vielleicht einfach schlecht drüber gedubbt.
Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht genau, aber das ist auch so, du sitzt dann da und denkst dir halt so, wen juckt's? So, who cares?
Könnte man diesen Film einfach auch dann lautlos ballern?
Ja, 100%.
Okay.
Nee, also dann nicht, also ohne Dialog, sagen wir es so. Ohne Dialog. Die Soundeffekte und die Musik und so weiter, das gehört natürlich alles schon rein. Aber so die Ideen, gerade diese erste Szene mit dem, also denkst du dir, wie kann dieser kleine Handwerker in den Flipflops da, wie kann da sich jetzt eine coole Martial-Arts-Szene irgendwie etablieren und dann kommt dieser Pickup da, nicht Pickup, dieser Lieferwagen angefahren und dann passieren Dinge, die sind so irre und du sitzt permanent da und fragst dir, wie zur Hölle habt ihr das gedreht, ohne dass irgendwie drei der Schauspieler gestorben sind. Aber sie haben es hinbekommen. Hongkong Cinema macht es möglich und The Furious ist wirklich, also wenn man auf Martial Arts Action steht, ist das wirklich krass und für mich so auf einem Level mit The Raid und heftigst. Kleine Sache dazu, die ganz spannend ist, ich hatte mal irgendwann vor, ein riesiges Video zu machen, vielleicht sogar was eher so in die Richtung Dokumentarfilm geht und ich habe da auch lange recherchiert zum chinesischen Filmmarkt und vor allem was das Thema Zensur im chinesischen Kino angeht und vor allem auch, wie sich Hollywood immer wieder dieser Zensur gezielt unterwirft und auch Filme umschneidet, diverse Liebesszenen oder auch queere Szenen und so weiter immer wieder rausschneidet und das war eigentlich ein super interessantes Thema, aber ich musste mich dem dann auch so ein bisschen geschlagen geben, weil es mir zu groß war und ich dann nicht mehr so ganz mit reinem Gewissen da irgendwie dahinter stehen konnte und da hat sich auch sehr schnell sehr viel entwickelt und so. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit dieser Recherche mache und diesem Wissen, aber es ist jetzt einfach vielleicht auch Teil des Jobs, dass man das einfach im Hinterkopf hat und hier ist es ähnlich. Hier gibt es zwei Schnittfassungen des Films. Eine gezielt nur für den chinesischen Markt und eine halt für den internationalen Markt. Und das sind teilweise erheblich andere Filme.
Aber ich würde jetzt erstmal sagen, dass bei so einem Film, was kann man denn da anders umschneiden?
Sehr viel. Also zum Beispiel wurde in der chinesischen Fassung ein ganzer Beitrag eingefügt, der die Bemühungen der chinesischen Regierung im Kampf gegen Kindesentführungen so untermauert.
Es riecht nach Propaganda.
Es riecht nach Propaganda. Vor allem war auch dem Studio sehr wichtig, dass der Film aber, dass beide Versionen exakt gleich lang sind und die haben so viel rausgeschnitten, auch so viel, also auch sehr viel Brutalität und so weiter rausgeschnitten. Der Abspann wurde extrem verlangsamt einfach und der ist jetzt 15 Minuten lang in der Schnittfassung.
Oh Gott, damit das nicht auffällt.
Ja. Und
das ist schwierig.
Ja, es ist halt, ich finde es halt einfach, also das braucht uns hier theoretisch nicht zu jucken, weil die Version werden wir wahrscheinlich niemals sehen. Die Sache ist aber, ich finde es so spannend, dass man halt einen Film bespricht, aber dass dieser Film einfach in so unterschiedlichen Versionen existiert, ohne dass die unterschiedlich benannt sind. Also ja, keine Ahnung, wenn ich Ich habe letztens Steven Spielbergs Unheimliche Begegnung der dritten Art gesehen. Es gibt drei Schnittversionen von diesem Film. Kinofassung, Special Edition und Director's Edition.
Mhm.
Und je nachdem, das sind sehr, sehr unterschiedliche Filme. Blade Runner.
Den gibt's klar.
Ne?
Und voll auf ist aber, es ja gar nicht transparent, auf welcher Streaming-Plattform du jetzt die Schnittfassung auch dir anschauen kannst. Und gerade bei älteren Filmen ist das ja voll oft so. Also generell, wenn wir jetzt so wirklich in die Anfänge des Mediums Film gehen, da gibt es ja auch total viele Filme, die dann nur so Bestand haben, die dann gar nichts mehr mit der Originalfassung zu tun haben, weil einfach die Filmrollen nicht überlebt haben und so.
Ja, oder früher wurden Filme auch mit denselben Schauspielern, also in unterschiedlichen Tonfassungen aufgenommen. Also dann haben irgendwie Lauren Hardy erst ihr das auf amerikanisch, also auf Englisch gedreht, ne, für den amerikanischen Markt. Und dann irgendwie, ne, wenn, dann haben sie halt wirklich verbatim Deutsch gelernt und das dann auf Deutsch gespielt, obwohl sie gar kein Deutsch sprechen. Und das klingt halt mega weird. Und dann dasselbe Französisch, Italienisch und so weiter. Und hier auch, nur kannst du halt bei einem Blade Runner sagen, ja, ich habe gestern Blade Runner gesehen, dann fragst du, in welcher Schnittversion, dann sagst du im Final Cut. Und so, ah, geil, die beste Version.
Ja.
So. Hier ist es aber so, dass man halt nicht weiß, von welcher Schnittfassung sprichst du. Oder auch bei, ne, im Streaming-Markt, wenn dann irgendwie Szenen aus Serien rausgeschnitten werden, wie bei 13 Reasons Why zum Beispiel.
Und das dann wirklich nicht vermittelt wird. Also ich finde, das, also man muss auf jeden Fall da durchblicken können, um das dann auch im Hinterkopf zu haben. Also klar, vielleicht wird das jetzt auch viele nicht jucken, die sagen dann einfach so, ja, ich gucke mir den Film dann halt einfach an. Ja, genau. Aber ich finde schon, dass man da drüber nachdenken muss, einfach auch aus so einem ethischen Grund. Also,
genau.
Ne, wie wird Kunst verändert, was natürlich auch ideologische Hintergründe haben kann. Deswegen, ja, schwierig. Ich meine, man kann natürlich sagen, The Furious auf dem chinesischen Markt, wenn es dann vom chinesischen Markt auch stammt, ne, ist dann die Originalfassung. Und für uns ist es dann, aber vielleicht würde man dann auch sagen, Kenji Tanigaki ist ja der Regisseur.
Ja.
Und dass er überhaupt diese andere Version macht, dann könnte man ja auch unterstellen, dass
man
ist die Originale.
Also die Internationalfassung ist aber halt eigentlich die Originale und diese chinesische Version ist die danach daraus gemacht wurde.
Ja, das ist ja Zensur.
Ja.
Sprechen wir es aus, wie es ist.
Sprechen wir es aus. Es ist halt, es ist einfach, ich will das nur mal so in den Raum werfen, weil ich dieses Thema einfach wichtig finde und wahnsinnig spannend, selbst wenn es uns mal nicht betrifft, wie hier. Nichtsdestotrotz, ne? Ich sag's auch gleich, ich finde den Film wirklich geil.
Mhm.
Der macht sau Bock. Also, was da an Martial Arts Action irgendwie auf die Leinwand gezaubert wird, ist einfach ultra krass.
Ja, ja, spannend. Und, voll cool, dass du es mitgebracht hast. Ich finde auch, dass man darüber reden muss. Und
The Furious,
für alle Leute, die da Bock drauf haben, ich glaube, da kauft man sich ein Kinoticket.
Definitiv.
Wo man sich gar kein Kinoticket für kaufen braucht, ist nämlich die Doku in Vertigo. Die kann ich nämlich empfehlen. Die läuft in der ZDF-Mediathek kostenlos. Und die erste Folge gibt es auch auf YouTube. Da geht es um einen Rapper namens OG Kimo. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Alper.
Ich kenne ihn.
Du kennst ihn, okay. Kenn ihn. Aber hören tust du ihn nicht.
Nicht wirklich. Ich habe mich da mal so ein bisschen reingehört. Ist nicht so ganz meins. Aber du und Jonas mögt den, ne?
Genau, ja. Ich bin OG Kimo-Fan. Und es geht nicht nur um ihn, sondern auch um seinen Musikpartner Funkvater Frank. Die beiden arbeiten ja immer zusammen an ihren Alben. Und Funkvater Frank liefert so die Beats. Und OG Kimo liefert sein Rap-Talent und die Texte.
Wie kann man OG Kimos Musik beschreiben? Wie würdest
du das beschreiben? Es ist ganz schwierig. Aber ich würde sagen, er ist so ein bisschen so dieses. Also wahrscheinlich werden jetzt auch einige Fans mir widersprechen, aber ich sehe ihn als so deutscher Kendrick Lamar.
Mhm.
Er ist sehr tiefgründig in seinen Texten. Gleichzeitig ist es aber auch so ein sehr, sehr harter Rap.
Ja, so drillmäßig, ne?
Genau, und so die Beats, also da manchmal werden da irgendwie Soundtracks von irgendwelchen Animes gemixt. Mhm. Und es ist so sehr kreativ und es ist so ein sehr, sehr einzigartiger Sound. Und deswegen schätze ich OG Kimo auch sehr. Ich finde sein Konzeptalbum Mann beißt Hund, das aus drei unterschiedlichen Perspektiven von drei Jungs auf, handelt, die über ihr Leben nachdenken, ist ein Meisterwerk an Rap. Ich hab's gesagt.
Mhm.
Ich finde, seitdem ist er auch so ein Shootingstar. Also man kann eigentlich sagen, er ist jetzt im Rap-Himmel angekommen. Also ich glaube, hiphop.de würde mir zustimmen. Also er ist jetzt kein Underground-Künstler mehr. Und in Vertigo zeigt ihn viel nachdenklicher und auch sensibler, als man es dann gewohnt ist auf der Bühne. Also wenn man bisher OG Kimo nur auf, weiß ich nicht, dem Splash gesehen hat, dann wird das hier sehr überraschen. Er ist eigentlich ein sehr schüchterner Mann. Das merkt man in der Doku. Und was ich sehr spannend finde bei In Vertigo, das sind vier Folgen, also so eine Doku-Serie, dass hier kreativ sich überlegt wurde, wie man Teile seiner Geschichte nacherzählen kann. Und es spielt klar mit so klassischen Intervieweinstellungen, aber gleichzeitig auch mit unterschiedlichen Animationsstilen, wo dann Teile von seiner Kindheit zum Beispiel animiert werden. Und das eröffnet natürlich ein ganz anderes Spektrum einer visuellen Sprache, wo man dann auch merkt, dass so seine Gefühle und Emotionen so anders dargestellt werden, zum Beispiel durch so einen Rauch, der dann so in seinem Innern ist und seine Angstzustände gehen da teilweise in so einem Bild auf. Und das hat mich echt begeistert. Also ich muss sagen, In Vertigo ist eine sehr gut gemachte Doku. Und nicht nur was für OG Kimo-Fans, sondern auch für Leute, die mal hinter so die Fassade von so einem harten Kerl blicken wollen. Obwohl ich auch argumentieren würde, er gibt sich gar nicht so doll als klassischer Gangster-Rapper, wie das vielleicht andere machen, sondern wird auch anders schon wahrgenommen.
Ja, aber er ist, also das kommt, glaube ich, auch ein bisschen daher. Er ist einfach ein sehr großer Typ, sehr breit gebaut und hat so eine richtig tiefe Stimme.
Genau.
Und
Ja, genau. Und ich finde, dass mir das sehr viel gegeben hat. Trotzdem Ja, muss ich sagen, dass die Doku ein bisschen diesen langwierigen Schreibprozess vom neuen Album, das ist so das Thema, spiegelt, weil teilweise ist es sehr langsam erzählt. Ich konnte dem was abgewinnen, weil man dann in so eine nachdenkliche Stimmung kommt und es geht auch so ein bisschen um die unterschiedlichen Herangehensweisen, weil Funkvater Frank ist so ein bisschen der, der ihn so antreibt und der dann auch jeden Tag von so einem klassischer, weißt du, so 0815 Job so am Laptop sitzt und sich dann da hinsetzt und dann auch arbeiten will. Yeah. Und Oji Kimo ist dieser klassische Künstler, der dann halt mal ein bisschen
den die Muse
rumeiert.
Küssen muss.
Ja, genau. Und dann kommt, wann er kommt. Mhm. Und das fand ich eine ganz interessante Spannung, weil ich teilweise ein bisschen Mitleid hatte mit Funkvater Frank und ich war so, ja, da sehe ich mich drin und er will ihm dann auch keinen Stress machen, aber irgendwann muss das Album kommen.
Ja.
So der Vibe. Und ja, mir hat In Vertigo Spaß gemacht und für alle, die Bock haben, sich das auch zu geben, ihr könnt es einfach machen in der ZDF-Mediathek.
Spannend. Das ist quasi The Death of Robin Hood als ZDF-Doku
so über ungefähr.
Einen Rapper. Ja.
Nur, dass er am Ende nicht stirbt.
So. Ja, und deswegen ab mit euch in die ZDF-Mediathek oder auch auf YouTube, da ist auch die erste Folge der Oji Kimo Doku. Oder ihr bleibt einfach bei uns und hört euch alte Folgen von uns an. Oder wir hören uns nächste Woche Freitag wieder zum Podcast Cinema Strikes Back und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert.
Oh, Junge, ich hab meine Queen geblandet.
Hi, ich bin Yves, ich bin Journalist und ein extrem durchschnittlicher Schachspieler, aber ich liebe Schach.
Ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Strategie gerade.
Ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn ich mal 5 Minuten Zeit habe, dann hänge ich nicht auf Insta, sondern ich baller eine Runde Blitzschach auf dem Handy.
Und Schwarz gibt auf. Stark. +6 Elo-Punkte.
Und seit ich an diesem Podcast über den größten Skandal in der Schachgeschichte arbeite, lebe ich quasi meinen Traum. Ich darf mich jetzt nämlich nicht mehr nur von irgendwelchen Cacks im Internet abzocken lassen, sondern auch von richtigen Pros. Und alles nur, weil das hier passiert ist.
Das ist eine unglaubliche Sensation.
Oh my gosh, we have a tweet?
Das hat er noch nie gemacht und Carlsen ist der beste Spieler der Welt.
What happened? Did Carlsen resign?
Can you confirm or not confirm that it has to do with suspecting him of cheating?
I will not comment on that.
Das Schachdrama. A.K.A. Magnus Carlsen vs. Hans Niemann, a.k.a. dieser angebliche Betrugsskandal, bei dem angeblich Morsener Analperlen im Spiel waren. Wahrscheinlich habt ihr davon gehört. Wenn nicht, kommt hier die Kurzzusammenfassung von ChatGPT als Haiku.
Niemann schlägt Carlsen. Verdacht auf Betrug entsteht. Schachwelt in Aufruhr.
Es war jedenfalls ein Riesending. Und uns, also meinem Team und mir, war sofort klar, dass wir dazu irgendwas machen müssen, bevor sich Netflix oder sonst irgendwer die Rechte sichert. Und dann sind wir quasi direkt mit einem Körper rein in diese schwarz-weiß karierte Welt. Und je tiefer wir rein sind in das Rabbit Hole Schach, umso klarer ist uns geworden, dass es noch so viel mehr über Schach zu erzählen gibt, als wir anfangs gedacht haben. Weil der Schachhype ist real. Und was hier in den letzten Jahren abgeht, ist einfach nur wild.
Oh my goodness, I fell for a trap against the bot.
Ja, da ist das Bot, da ist das Bot.
Völlig egal, ob ihr noch nie Schach gespielt habt oder seit Jahren drin seid im Game.
Chess speaks for itself.
Abonniert mal ganz dringend diesen Podcast, weil ohne SpielpartnerInnen geht natürlich gar nichts im Schach. Und glaubt mir, ihr wollt wissen, was hier abgeht. Das Ding heißt Gambit. Schach, Hype und Millionen. Hat 4 Folgen und ist ein Podcast von Funk. Ab Donnerstag, 30. März bei Spotify, Apple Podcast oder wo ihr sonst eure Podcasts hört.
What is going on? Is this a movie? Is this, are we living in a reality show? Like, what's happening? This is crazy.
Das war ein Podcast von Funk.